Jetzt roasten mich die Leute gleich wieder, weil ich einfach mal Kaffee trinke in Ruhe. Ich will einmal in Ruhe einen Kaffee trinken.
Steht ein Bier daneben, ist schon okay.
Ja, sehen die ja nicht. Die sehen jetzt nur, ja, Niklas trinkt wieder Kaffee, der gottlose Hurensohn.
Wie denkst du, sehen Leute das?
Sie sehen durch unsere Stimmen.
Ja.
Das ist Mystik der ersten Generation.
Okay.
Vom Sufi Al-Sharah begründet damals, der erste Podcaster und Mystiker.
Ja.
Ja. Ei. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey Niklas.
Hi Lukas, na?
Was geht?
Yo.
Long time no see.
Ja, wir hatten irgendwie plötzlich wirklich ungeplant so eine gewisse Pause jetzt.
Ja, ne?
Ja.
Verrückt.
Ein bisschen her. Irgendwie, ich war in Andalusien wandern, dann warst du irgendwie letzte Woche verhindert. Ich weiß gar nicht mehr, warum es da ausgefallen ist.
Naja, du hast mir ein Zeitfenster von anderthalb Tagen gegeben. von denen ich exakt einen ganzen gearbeitet habe und dann blieb halt ein halber Tag, der zufällig nicht auch frei war, bevor du wieder verschwunden warst. Also einmal kurz realistisch bleiben hier.
Also ihr hört schon, wegen Lukas mussten wir 2 Wochen Pause machen.
Also ich kann morgen zwischen 7.12 Uhr und 7.18 Uhr
irgendwo von so einem Berg aus Spanien geschrieben wahrscheinlich.
Ja. Ja, naja, gut, so kommt's manchmal.
Genau, dafür sind wir jetzt heute hier an diesem. Oh, warte. Ja, danke. Danke. Ich wollte gerade.
Mit der Flasche anstoßen.
Wie so ein ehrloser Wichser mit der Flasche anstoßen.
Ja, verrückt.
Und Lukas bittet mich quasi mit der Hand zum Glas.
Ja.
Ja. Daran erkennt man wahre Freunde.
Das konnte ich nicht mit ansehen, dass du deinem belgischen Wirt.
Frank!
Shoutout.
Alte flämische Nase.
Zuwiderhandelst.
Ja. Die Zuwiderhandlung.
Die Zuwiderhandlung der Flasche.
Ja. So.
Cheers.
Cheers. Was trinkst du?
Ich lese gerade das Etikett Paulaner Spezies.
Okay.
Ja. Aus der Paulaner Brauerei. Teil der Paulaner Brauerei Gruppe.
Sagt mir jetzt spontan nichts.
Ja, ist gut.
Ja,
cool. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist die zuckerfreie Variante. Die hat 1 Kilokalorie auf 100 Milliliter. Unter 0,5 Gramm Zucker sind das. Nicht ganz gar nichts. Und 0,04 Gramm Salz. Welches Getränk ist salzhaltiger? Wie viel Salz hat dein, was hast
mein
du
mein Pülleken hier, mein helles, hat bestimmt keinen Salz, Alter. Das steht hier gar nicht. Es gibt hier gar nicht diese Nährwert. Warum muss man das nicht auf alle Getränke machen? Pülleken macht das einfach nicht.
Eventuell geht Pülleken nicht als Nahrungsmittel durch und muss das deswegen nicht deklarieren.
Genau, Pülleken ist weniger Nahrungsmittel als dein Paulaner Spezi. Ich glaube, vom Bier kann man wirklich wochenlang leben.
So ja, denkbar, ja.
Glaube ich wirklich.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, verrückt.
Aber du hast auch genug Zucker schon zu dir genommen. Durch diesen einen Happen Butterkuchen. Shoutout
so krass.
Die kleine Konditorei.
Ja.
Hier in Eimsbüttel. Ja, heftigster Butterkuchen der Welt.
Ja, die kleine Konditorei hat auch mehrere Zweigstellen noch. Und ja. Vor allen ist immer eine Schlange. Immer.
Ich weiß, das ist richtig krank. Ja. Samstags morgens kannst du da nicht hingehen, sonntags auch nicht.
Nee.
Ja.
Muss zu Unzeiten da hingehen.
Ja.
Also für Eimsbüttler Verhältnisse halt bevor Leute aufwachen. So, also vor 9.
Das reicht. Ja, das reicht 10 schon. Geht auch noch. Ja, also, 9:30 ist noch okay hier in der, so. In der Bourgeoisie.
Ja.
Ja.
Nun denn, ja, hier sind wir zusammengekommen. Es ist ein bisschen was passiert seit dem letzten Podcast.
Ja, Tatsache.
Unter anderem australische Kronjuwelen sind passiert. Ich würde gerne heute im Verlaufe des Podcasts noch mit dir darüber eruieren, in welchem Königreich als nächstes Kronjuwelen auf dem Spiel stehen könnten, weil wir hatten im Prinzip blutige Kronjuwelen. Jetzt hatten wir
Sonnenverbrannte?
Ja, genau.
Ja.
Ozonloch verkokelte. Ist das noch ein Ding? Weiß ich nicht. Jedenfalls, also das.
Das Ozonloch ist noch ein Ding, ja. Ich glaube es.
Man hört so wenig darüber. Jetzt so Treibhauseffektenprobleme.
Ich habe jetzt noch die Tage, gestern oder so gelesen, dass gerade CO2-Shit in der Atmosphäre wieder ein Riesenproblem ist.
Hm.
2024 war wohl eines der krassesten Jahre ever.
Es ist abgefahren.
Also, es geht wieder direkt los, ja.
Ja,
weil CO2 nicht so viel atmet.
ja, es stört einfach auch das Stadtbild. Ja. Ja. Ich habe körperliche Schmerzen davon, wirklich. Also es, ja. Nee, ich kann nicht jetzt schon ins Pfälzische abdriften.
Nein, lass das Wörterbuch bitte noch liegen.
Ja. Oh. So.
Wie du jetzt im Sauerland.
Nee, das ist wichtig. Warte. Also, Kronjuwelen. Ich würde gerne im Laufe des Podcasts mit dir noch darüber sprechen, welches Königreich als nächstes in Frage kommt, weil obviously scheint Crown Jewel ja wirklich nur in Königreichen stattfinden zu dürfen.
Ja.
Und da können wir ja mal eruieren, welche Monarchien es noch auf der Welt gibt,
ja,
die als nächstes als Austragungsort in Frage kommen. Das wäre ja für mich noch so persönlich ein wichtiges Thema.
Ist King
auf Basis
Charles
dessen wir eine Top 7 bilden können.
Finde ich auch gut. Top 7 der besten Königreiche für Kronjuwelen.
Ja.
Ist König Charles offiziell der Hauptmonarch für Australien?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Okay.
Ja. Ist, also die Commonwealth, weiß nicht, ob wir die mitzählen wollen, aber die Saudis hatten ja auch mehrfach Crown Jewel, deswegen könnten, also ich würde Australien jetzt ausklammern fürs nächste Mal, auch wenn das ein gutes Publikum war.
Ja.
Aber andere Commonwealth-Staaten würde ich noch erlauben.
Alles klar.
Ja.
Cool.
Gut.
Gehen wir rein.
Wunderbar.
Es war noch ganz viel Zeug, wir müssen mal gucken. Bei Raw und SmackDown sind auch Dinge passiert.
Ja.
Von Comebacks über Turns bis hin zu, ja, weiß nicht, also es ist wirklich, wirklich viel los.
Ja.
Wir müssen dringendst über AJ Styles gegen John Cena sprechen.
Das ist wahr. Wir müssen über bemalte Gesichter und tätowierte Hälse sprechen.
Ja. Ich glaube, NXT und dem Invasion Angle und so ein Shit alles, da müssen wir nochmal eine extra Episode zu machen.
Wir müssen den Leuten vor allem Zeit geben, mal die letzten paar Wochen NXT und das, was daraus resultiert, nachzuholen. Ja. Macht das mal.
Ja.
Wir sprechen dann demnächst darüber. Das ist ein wirklich gut gemeinter Hinweis und ich sage den mit diesem Nachdruck in der Stimme. So, einen sehr ernsten Blick auch.
Er hatte wirklich einen sehr ernsten Blick.
Ja.
Müsst ihr wissen, ja. Gut, okay, das isolieren wir hiervon, aber genau, ja, wir haben, glaube ich, genug aus den letzten 2 Wochen. Main Roster, WWE.
Was, 2 Wochen? Unser letzter Podcast ist, glaube ich, so irgendwie 4 her oder so. Kann das nicht sein?
Nein!
Doch. Warte, ich guck kurz nach, wie lange das her ist. Letzte Episode.
An alle Säufer da draußen, mein Bier ist jetzt in meiner Kehle, der Kaffee ist leer. Beruhigt euch.
Mein Gott. Es ist auch urzeittechnisch wirklich eine seltsame Uhrzeit für Kaffee für dich.
Ja, komisch, ne?
So, letzter Podcast.
Ich habe sehr viel Avocado-Spiegelei-Brot eben gegessen danach. Brauchte ich irgendwie sowas.
22. September, vor 24 Tagen. Das sind 3 Wochen und 3 Tage.
Jetzt ernsthaft?
Ja, ja, crazy, ne? Das war die Wrestlepalooza-Review.
Was?
Ja. Als Stephanie Vaquer und Io Sky die Show stahlen. Das war damals die Headline.
Ja.
Damals hast du noch darüber lamentiert, wie sehr dich The Vision langweilt. Wie stehst du heute dazu?
Ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe.
Das hast du so ähnlich gesagt, ja.
Ich habe, glaube ich, gesagt, damals haben die Aktionen immer meist zum Ende einer Raw sehr viel Wiederholungscharakter gehabt.
Ja, und dann hast du gesagt, du willst jetzt auch endlich mal was sehen.
Ja, dann habe ich ein bisschen was gesehen. Ja, ja, krass, okay, gut. Willst du mit The Vision reingehen oder was? Scheiße.
Wollen wir mit The Vision reingehen? Ich kann noch einen Unterbrecher kurz machen. Ich habe heute rausgefunden, Geschwisterstuhlstempel. Das ist ein Wort mit 4 Sch.
Alter.
Ich bin gebürtiger Pole, ne? Ich bin Zischlaute gewohnt.
Ja.
Aber Geschwisterstuhlstempel mit 4 SCHs,
das
ist selbst für mich viel.
Geht's da um Inzest?
wortwörtlich bedeutet es Geschwisterstuhlbein. Und man bezeichnet damit weitläufig Verwandte.
Also
Geschwisterstuhlstempel.
Das weitläufig da drin legitimiert wahrscheinlich die inzestuösen Bestrebungen des Aussprechenden.
Ja.
Wenn es jemand sagt.
Die inzestuösen Bestrebungen des Aussprechenden. Das ist doch ein wundervoller Titel für ein Gedichtband.
Gut. Oder für diese Episode.
Auch das.
Ja. Die Pfalz ist so krank, ey.
Ja. Herrlich.
Ja.
Es ist wirklich eines der besten Geschenke, die wir je bekommen haben.
Finde ich auch.
Weit vor etwaigen DVDs, die ich nicht mal mehr als Geschenk, sondern eher als, weiß ich nicht, Akt der Missgunst abtun würde.
Ja, voll.
Aber das ist toll. Das ist, da steckt Liebe drin.
Ja, Shoutout Langscheid, Mini. Ja.
Ja.
Yo, ja, Division, Alter. Es war bei Crown Jewel noch alles in bester Ordnung. Seth Rollins, der Visionär vor dem Herrn, hat Cody Rhodes besiegt, den völlig unnötig großen Crown Jewel Title erobert.
Der unpraktischste Gürtel in der Geschichte von Gürteln.
Ja, das, also man müsste wirklich gucken, ob es überhaupt noch als Gürtel benannt werden darf.
Also für mich ist es de facto ein Kummerbund.
Ja. Was? Ein Kummerbund?
Ja.
Du sollst aufhören, Pfälzisch zu sprechen. Kummerbund.
Das ist nicht das, was ich denke. Ich muss kurz gucken. Doch, ja. Ja, wobei, die sind gar nicht so breit, ne? Dann ist es ein Korsett, ehrlicherweise. Wenn man den sehr eng zieht, dann geht er als Korsett durch.
Ach so, weil er nach oben noch so hoch.
Ja, mega.
Ja, stimmt. So.
Ich dachte, ein Kummerbund wäre auch noch ein bisschen breiter. Ich habe noch nie einen getragen.
Dabei trägt, ich kann auch, was ist das, Alter? Dabei trägt Stephanie Facker ja so, sonst auch öfter mal Korsett-ähnliche Sachen.
Ja.
Und jetzt hat sie sogar noch das Ding um.
Ja.
Naja, jedenfalls. Naja. Da war noch alles okay. Rollins hat's geschafft. War bei Raw darauf der glücklichste Mensch der Welt. Selig umhergestriffen. Für alle gute Worte gehabt aus seiner Faction. Und dann gibt's den Turn von am Ende von Raw. Es war eigentlich schon der Abbinder da. Man sah schon unten dieses Ding, dieses Yo, Raw endet jetzt. Und dann gab's noch den Spear. Ja.
Und dann gab's noch einen Blick in Richtung Bronson Reed. Dann gab's ein sich aufbäumen vor Bronson Reed.
Ja.
Dann gab's ein Zeigen auf den Korpus von Seth Rollins und ich glaube sowas wie ein You with him or you with me. Und dann gab es einen Tsunami hinterher.
Ja.
Wie der sich anfühlt, weiß Seth Rollins.
Ja, ja, stimmt. Ja. Gleichzeitig noch irgendwie Paul Heyman in Angst und Schrecken versetzt, sodass der dann auch noch irgendwie panisch zustimmte, was denn da passiert.
Ja, der wurde ja sogar am Schlawittchen gepackt von Bron Breakker.
Ja, krass. Also ich glaube, das hat niemand so früh erwartet. Ich weiß nicht. Für dieses Jahr hatte ich das nicht auf meiner Bingo-Karte. Es gibt verschiedene Stimmen, die eine Verletzung von Rollins halt irgendwie hochhalten, die bei Crown Jewel passiert sein soll. Weswegen man jetzt vielleicht hier was rusht, was man gar nicht so rushen wollte. Ist denkbar. Darüber wird diskutiert.
Hat er nicht sogar in der Raw irgendwas gesagt, dass er Cody besiegt hat with one good arm oder so?
Schulterverletzung. Sagt man, aber ist jetzt noch nichts irgendwie bestätigt oder so. Es gab so ein Bild in der Armschlinge von Rollins jetzt irgendwie. Und weiß man nicht. Wäre sehr schade, wenn das eine längere Verletzung wäre, die dann, also ich glaube nicht dran, dass es eine Verletzung ist. Kann ich dir gleich auch was zu sagen. Wäre aber sehr schade, wenn das so wäre, weil da wurde gerade was aufgebaut, was gerade so mit Beteiligung von Paul Heyman als Kreativkopf dahinter und so nicht so schnell über die Bühne gebracht wird, ohne dass da nicht noch mehr Drama eigentlich aufgebaut wird. Sondern wir haben das zu besten Bloodline-Zeiten erlebt, dass man eigentlich solche Geschichten, wenn es zu großen Turns innerhalb von Factions kommt, an den Heyman mitwirkt, wirklich längeren und feinfühligeren Aufbau bedarf. So, das war jetzt schon sehr plötzlich. Passt allerdings natürlich auch zu dem Charakter Bron Breakker, auf einmal wirklich völlig impulsiv, temperamentvoll so ein Shit aus der Hose zu ziehen. Weiß ich nicht.
Du das unpredictable badass, ne?
Aha, ja.
Ja,
was macht das mit dir? Was hat das mit dir gemacht?
Ich hab Fragen, tatsächlich. Das Segment natürlich mehrfach angeguckt, weil sowas entfaltet seinen wahren Genuss dann, wenn man anfängt, auf die Details zu achten. Wir haben da schon ein paar Sachen sehr, sehr gut dran gefallen. So gerade dieses, also ich meine, am Ende, ne, es gab das Number One Contenders Match, so Three-Way zwischen
Punk und Uso und Knight.
Bitte?
Punk Usonheit.
So kürzt du das jetzt ab. Ich suche nach einem schönen Akronym und du machst sowas daraus. Ja, okay. Dann kriegst du halt auch nicht mehr. Du hast die Gelegenheit, einfach zwei, weißt du, zweimal Leuten lustige Namen zu geben und du machst das. Scheiße.
Okay, pass auf.
Das ist nicht mehr mein Podcast, ganz ehrlich.
Wir haben das lange nicht gemacht hier.
Ja, okay.
Das ist offenbar das ist vier Wochen her.
Okay,
ich weiß nicht mehr, wie diese Menschen heißen mit Vornamen. Ich kann auch gerade so Nachnamen von irgendwelchen Wrestlern hinkriegen. Ich dachte, du überlegst gerade.
Ja, okay, verstehe ich. Also.
Chimäre.
Christus Mohammed Punk.
Ich fand Chimäre auch nicht schlecht.
Ja, ist aber auch nicht schlecht.
Christus ist
gegen
Sie Punk vereint die Religion.
Gegen weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht.
Lemure.
Avenger Knight.
Lemuren Avenger Knight.
Meinetwegen das. Gegen Jey Uso. So.
Ja.
Aber immer, da gab es ein Three-Way, bevor du mich unterbrochen hast.
Da
ja. Um den Number One Contender, den hat CM Punk gewonnen. Und dann kam The Vision rausgewischt und haben erstmal den Boden aufgewischt mit den anderen. So. Ja. Und dann hat Seth Rollins triumphiert und dann wurde sein erneuter Triumph, ja, eingespiert.
Ja.
So, das zum Kontext. Und ich fand diesen Moment, wie halt Seth Rollins da halt so steht und Bronson Reed guckt anerkennend und Paul Heyman guckt, wie er immer halt guckt, gen Titel. So, und wie sich dann so Bron Breakker einfach wegdreht und so zur Ecke geht und so ist so. Man merkt so, wie er so. Wie es grummelt in ihm und wie es gleich raus explodiert einfach und wie er sich bereit macht und dann einfach so lauert und wartet, bis Seth Rollins sich zu ihm umdreht, um dann rein zu krachen mit dem Spear in ihn. Das ist schon einfach ein paar Sekunden richtig geile Suspense, weil man einfach es kommen sieht und dennoch noch so in dieser Ungläubigkeit hängt, dass das halt irgendwie gleich passiert so. Und wenn man dann eben diese ganzen Segmente aus der Episode nochmal guckt, dann ist das schon super funny. Dann ist das schon super funny, was da so an Blicken und an halt auch so gefühlten Denkprozessen, während Seth Rollins spricht, in den Köpfen von Leuten passiert.
Ja.
Das ist schon richtig geil, die Division-Segmente sich da nochmal reinzuziehen. So, und gerade das letzte Segment vor eben diesem Finalmatch, wo Seth halt noch sagt so, ey, ich bin so stolz auf euch, ne, meine, so wie, als wären es seine Söhne, ja, tatsächlich, so darüber spricht, dass es so der drittstolzeste Moment seines Lebens ist nach der Geburt seiner Tochter und seiner Hochzeit, so, und dann euch hier so zu sehen, was ihr geworden seid in den letzten 6 Monaten, so, ich liebe euch, ey, so fühlt sich die Spitze an, und ich habe das Gefühl, wir sind einen Schritt entfernt davon, den nächsten Schritt zu machen, und dann macht Bron Breakker diesen nächsten Schritt.
Mhm.
Geil. Das ist schon geil eingeleitet. Das mochte ich sehr gerne. So, also der Aufbau, da ist etwas passiert, finde ich, das hat man gespürt, aber das ist schon geil. Also es ist schon erstmal geil. Ich finde es erstmal geil.
Die reine Ausführung, die du gerade beschreibst, auch so, die muss man sagen, ist einfach objektiv gesehen eine geile Nummer gewesen, so erzählerisch, so, ne. Es ist einfach dieses typische extreme heile Welt auffahren, was Lawrence halt gemacht hat, so, was gerade so Delusional Heel Leute öfter mal machen. Das ist die Basis dafür, dass dann Turn richtig kracht, so, innerhalb einer Faction. War tatsächlich so das Interessanteste. Ich habe diese Segmente auch nochmal alle geguckt. Es gab ja mehrere Segmente mit The Vision bei dieser Raw.
Ja.
Und Breakker war nie so richtig fröhlich oder so. Der hat einmal kurz ein bisschen gegrinst mal irgendwann, hatte aber dann auch was Diabolisches drin bei irgendwelchen Reden von Rollins. Er war immer nervös, er ist immer rumgestromert. So, ne? Da hat sich, wie du schon richtig sagst, irgendwas aufgebaut in ihm. Während Heyman immer weiter einfach Rollins angehimmelt hat, Reed so ein bisschen der treu-doofe, große dicke Hund ist. So. Und ja, diese Explosion war dann irgendwie folgerichtig für diese Episode. Und inhaltlich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt, wenn man jetzt mal Breaker nicht einfach eine komplett blinde Wildheit unterstellt, so, weil Roland sagte bei all dem Schönen, was du ja auch gerade rezitiert hast, so, unter anderem auch mal zwischendurch, dass er niemanden braucht, um da zu sein, wo er ist, so, ne? Die Wahrheit ist natürlich bei solchen Heels, dass er diese Leute braucht, seine Faction braucht, in jeder Hinsicht so. Und auch das saß nicht gut bei Breaker. So, das kam schlecht an. Das heißt, Rollins hat sich in seiner ganzen Feierlichkeit dann auch immer wieder dazu hinreißen lassen, bei dieser Raw total über die Stränge zu schlagen und irgendwie sein Ego nicht zurückhalten zu können. Auch wenn er es im Offensichtlichen natürlich irgendwie immer den beiden Jungs gegönnt hat neben ihm, aber es kam immer wieder durch, dass er eigentlich nur an sich denkt bei der Nummer so. Ja. Ja. Spannend. Also spannend. Schnell umgesetzt, spannend. Für mich aber, wie gesagt, bleibt dabei, für dieses Jahr eigentlich zu früh.
Ich habe dazu gar keine Meinung, ob es eigentlich zu früh ist oder nicht. Finde ich ganz interessant. Würde ich gerne gleich noch zu hören, warum, was du da noch so im Kopf hättest. Ja, also es ist wirklich schön, weil einfach mehrere Brücken so im Prinzip dann gebaut worden. Es gab so mehrere Momente, wo sich dieser Gedanke gefühlt so reinsteigern kann in Braun Breaker. Ich bin, ich habe dabei die ganze Zeit richtig hart auf Heyman geachtet, gerade nach dem Spear, und bin tatsächlich verwundert darüber, dass er schockiert darüber ist. Also ich hätte, wenn wir jetzt nämlich über so Möglichkeiten reden, wie man sich diesen Turn hätte vorstellen können, dann wäre ich immer von einem involvierten Heyman ausgegangen, so, der gerade dieses, dadurch, dass Seth Rollins sich selbst ja in den Vordergrund stellt als der Visionär und Paul Heyman als der, der zu ihm gefunden hat, aber an seine Vision geglaubt hat, so, und damit Paul Heyman ja ein Stück weit dieses eben, der größte intrigante Wichser von allen zu sein, so ein bisschen streitig macht, auch wenn Seth Rollins trotzdem sagt, du bist der Goat oder dadurch der Goat geworden, so, und es noch ein Glatzenküsschen gibt. Auf das, finde ich, Heyman aber schon so ein bisschen weird reagiert hat, schon so, als würde das auch nicht einfach gut finden. Also, ich bin von Heymans Schock noch nicht ganz überzeugt, weil es dann noch so einen Moment gab, das typische Verhalten von Paul Heyman ist ja, dass er gerade in Roman Reigns Zeiten, und das hat er auch bei Seth Rollins so ähnlich kultiviert, dass er halt so sehr fokussiert auf eben seinen Champ ist. So, ne? Und es gab so diesen Moment, als sie ganz zu Beginn der Raw reinkommen, wo sie an der Seite vom Ring stehen und Heyman so irgendwie so nachdenklich, andächtig, ernst, weiß ich nicht, in den Ring guckt. So, als würde so nach vorne gucken mäßig, so, wissend, dass da noch irgendwas passiert. So, auf so eine gewisse Art, so, oder irgendwie so einatmen, als würde es irgendwie schwer werden oder sowas. Weißt du, wo er so halt nicht in diesem Modus ist von, das ist der Moment unseres großen Triumphes. So. Und das lässt mich halt zurück mit der Frage, merkt er, da ist etwas im Verzug? Hat er möglicherweise Zweifel oder ist er Teil davon? Denn, und jetzt gehen wir mal kurz zurück zu Crown Jewel, da gab es ja noch dieses Backstage-Segment ohne Seth Rollins, mit Breaker, Reed und Heyman, wo sie darüber sprachen, wie sie sich darauf vorbereiten, was denn passiert, wenn Seth Rollins gewinnt. Und dann kommt die Frage, was passiert denn, wenn er nicht gewinnt? Und Heyman sagt ganz selbstverständlich, naja, wir wissen alle, was dann passiert.
Ja.
So. Und bin noch nicht ganz überzeugt davon, dass Paul Heyman hier tatsächlich schockiert war, sondern vielleicht nur, so ähnlich wie du, über den Moment schockiert war, dass der jetzt war.
Ja, spannend. Heyman ist natürlich immer spannend, gerade in seinen Details. Ich glaube, ich interpretiere das, was du gerade aufmachst, eher so, dass Heyman die ganze Zeit, oder vor allem die letzten 2-3 Wochen, einfach nicht in seiner Comfortzone ist mit Seth Rollins. So, das sah man bei der Go Home vor Crown Jewel auch. da hatte er Rollins auch nicht unter Kontrolle. Da ging es darum, dass Rollins da nochmal in den Ring gerannt ist, um irgendwie, ich glaube, Cody oder so nochmal anzugehen. Mhm. Heyman wollte ihn zurückhalten, er hört aber nicht auf ihn und fängt sich dann irgendwie in Crossroads ein, so im, am Ende.
Oh. Und es gab noch in der Pre-Show tatsächlich von, oder in dieser Pressekonferenzgeschichte, ich weiß gar nicht genau, vor Crown Jewel, gab es ja auch noch diesen Moment, wo sie da zu dritt waren und Seth Rollins wortlos geht.
Ja.
Von der Bühne.
Ja.
Stimmt, aber stimmt, dieses nicht unter Kontrolle haben ist ein gutes Motiv.
Deswegen hat Heyman, glaube ich, einfach immer so eine gewisse Angst gehabt, die letzten Shows so, was Rollins so macht, weil ich glaube, so Leute wie Lesnar oder Reigns hatte Heyman immer besser unter Kontrolle oder konnte er besser lesen. Rollins hat durch sein, also, ne, durch seine, ja, mittlerweile auch in diesem, in dieser Phase seiner Karriere recht manische Charakterzeichnung auch irgendwie dieses Unkontrollierbare, so, und das mag Heyman, glaube ich, nicht. Das habe ich erstmal nur so gelesen, seine.
Interessant, ja.
Ja. Und das bestätigte sich dann lustigerweise gar nicht an Rollins, sondern an Breaker.
Ja.
So. Ja. Das heißt, Heyman hat sich mit dieser Faction halt vielleicht so ein bisschen übernommen auch.
Wie zuletzt ja auch schon mit Solo. Da ist er halt reingeraten, so, ne? Aber da hat er ja auch schon diese Erfahrung gemacht, wie so ein unkontrollierter Dude für ihn ist, so.
Ja, ja.
Und er hat dafür ja seinen Freund CM Punk ausgeschlagen, so, ne? Ja. Heyman hat keinen guten Lauf.
Das stimmt, ja. Ja, aber, funny. Ey, also, Verletzungsangle und so, ja. Natürlich kann Rollins sich wirklich verletzt haben mit dieser Schulter, so, ne?
Klar.
Und jetzt einfach wirklich für, keine Ahnung, wenn es Rotorenmaschette ist, kann er halt irgendwie mal etliche Monate raus sein, sodass man jetzt einfach wirklich die Story umschreiben muss, schnell. So.
Voll kurz nachgucken, ob es ein pfälzisches Äquivalent zu Rotatorenmanschette gibt, wobei es klingt schon sehr nach.
Rotorenmanschette.
Manschette.
Man,
das ist doch dieser Film mit Danny Trejo.
Ja. Trejo.
Trejo.
Bitte.
Ja.
Ja. Kann sein, dass er sich verletzt hat. Ich hoffe nicht. Falls ja, gute Besserung. Seht, Roll ins Feld.
Mhm.
Aber meine Gedanken gingen sofort, nachdem CM Punk, also nicht nach dem Sieg, sondern nach der Raw, ging meine Gedanken sofort dahin, dass, weil CM Punk ja jetzt wieder Number One Contender ist, dass sich Rollins hier etwas Besonderes wieder ausdenkt. Und Rollins hat schon mal Punk mit der Verletzungssituation verarscht.
Mhm.
Nämlich, wo war das? War das so um SummerSlam rum oder was?
SummerSlam?
Ja, wo Rollins halt da stand und dann irgendwie doch nicht verletzt war und die Krücken weggeworfen hat. Ja. So, ne? Und ich habe das Gefühl, dass Rollins jetzt gerade wieder, um irgendwie im Endeffekt einen mentalen Überraschungsvorteil gegenüber Punk zu haben, sich sowas wieder ausdenkt.
Hm.
Und mal wieder einfach kurz seine Faction einbindet, die dann jetzt einfach mal kurz übernimmt. So, dass Rollins halt ja dann doch im Endeffekt, wenn es zum Match Punk gegen Rollins kommt, doch auf die beiden wieder setzen kann oder so.
Und sich da immer rauswindet sozusagen.
Ja, ja, das waren so meine ersten Gedanken. Weil ich dachte dann auch so an dieses Match Rhodes gegen Rollins bei Crown Jewel. Ich meine, das ist wirklich fast schon lustig. Rollins hat in diesem Match halt eine Coast-to-Coast Headbutt gemacht.
Ja, ja.
Dieser Move ist völliger Nonsens.
Ja.
Also das machst du als Wrestler nicht, wenn du Champ bist. Die Verletzungschance bei diesem Move ist so hoch. Der hat diesen Move noch nie im Leben zuvor gemacht.
Zumindest nicht im WWE-TV gezeigt.
Genau.
Wer weiß, was er... Vielleicht macht er den auch jeden Tag zum Aufwärmen. Wir wissen es nicht.
Ne? Dieser Move ist völliger Wahnsinn.
Ja,
so.
Ist richtig.
So, ne? Und dann landet er halt wirklich so auf seiner Schulter. Also er hat den linken Arm gar nicht benutzt im Prinzip. Er landete einfach so da drauf, sodass es sehr realistisch nach einer Verletzung aussehen könnte.
Ja.
Auch das ist mir so ein bisschen zu auffällig für, okay, wir versuchen hier wirklich was sehr, sehr gut aussehendes echt zu verkaufen. So.
Mhm.
Ja, also ich glaube, hier läuft irgendwas noch mit Rollins Verletzungsengel verarscht Punk. So.
Witzig, wenn man das einfach wiederholt, nur weil man kann. Ich finde die Gedanken total lustig.
Die Ausführung wäre ja noch ein bisschen anders, so, ne? Es gibt ja eine andere Gemengelage, so von der, wie die Verletzung ausgeführt wird. Der Turn ist ja nochmal was anderes, so irgendwie, aber, ja.
Aber andererseits, dem Match gegen Punk würde er damit ja nicht entgehen können. Das schiebt sich ja, wenn er nur auf. Der bleibt der Number One Contender. Mhm. Aber interessant, interessanter Gedanke. Überhaupt, ne, das Match einmal kurz so, das Crown Jewel Match, also Himmel hilf. Mhm. Ich fand dieser Top Rope Crossroads auch, ja, den ich halt irgendwie erst im dritten Anlauf dann als Crossroads identifiziert habe, so richtig. Weil ich die ganze mich gefragt habe bei der Ausführung einfach nur so, also ich habe den, der ist so passiert und ich war direkt so zurückspulen, das will ich nochmal sehen mäßig. Mhm. Und ich habe mich nach dem mal wirklich gefragt, also ich habe gar nicht so lange laufen lassen, dass ich checken konnte, wer steht denn danach eigentlich? Ja. Wessen Move war das? Aber im Ansatz sieht man natürlich, dass es ein Crossroads war.
Ja. Danach musst du eigentlich den Pin setzen, so, ja, ne?
Also, das, ja, ja. Also der, und das ist ja nur ein Teil. So, die haben schon gut ausgepackt da. Ja. Gutes Product Placement auch für einen Uhrenhersteller. Ja. Clevere Geschichte. Ja. Ich fand das Vorzeichen dieses Match total interessant, dieses Matches, dass, also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass man das Seth Rollins fast schon zum Face hochstilisiert, nur in der Rhetorik, weil es halt so sehr ging um, kann denn Seth Rollins Cody Rhodes besiegen und so, der ist 3-0 gegen den und es ist seine Bewährungsprobe, ob er das jetzt ist und so weiter und so fort. So redet man halt normalerweise nicht über, also mehr oder weniger den Kopf deiner Top-Heel-Faction. Mhm. So, ne?
Stimmt, ja.
Und, ja. Und dennoch hat Rollins sehr klar als Heel agiert in dem Match dann letztendlich. Mhm. Und dann auch mit illegalen Mitteln quasi gewonnen. Gleichwohl. Ich darf dieses Wort nicht so oft sagen. Das klingt so scheiße. Ohne Wo kommt Schall. Das her? Wer hat mir das ins Ohr gesetzt? Fuck, ey.
Das Wörterbuch da war's nicht.
Wahrscheinlich, doch, gleichwohle.
Du gleichwohl.
Dings. Das war so unüberzeugend.
Schreibt zwei verschiedene Schafe, die aber die gleiche Wolle haben.
Zwillinge. Da mal drüber nach. Zwillinge, wenn man zwei Schafszwillinge sieht.
Womit wir dabei Inzest wären.
Ist richtig. Ja. Inzest. Mit D am Ende auch geschrieben.
Inzest.
I-N-S-E-C-H-S-C-H-D. Inzest. Vielleicht mit Ä sogar, man weiß es nicht. Naja, jedenfalls, trotzdem hat Seth Rollins ja recht, wenn er dann in der Raw danach sagt, er hat Cody Rhodes alleine besiegt. Ist ja schon so. Also weder Bron Breakker noch Bronson Reed noch Paul Heyman haben sich in das Match eingemischt. Das war schon ein One-on-One-Ding. So. Ja. Nur die Uhr hat geholfen. Und vor diesem Hintergrund, wie über Seth gesprochen wurde in dem Ding, glaube ich, da sind einfach jetzt so ein paar Audioschnipsel drin, die kannst du später in Videopackages total gut verwerten, wenn du Seth Rollins halt über die Nummer, dass seine Faction gegen ihn turnt, während er eigentlich voller Liebe ist, so langsam wieder Richtung Face schieben kannst. So.
Ja, ja. Da, ich glaube, also wenn dieser Turn real ist, dann wird das auch passieren, glaube ich. Mhm. Rollins gehört ja auch zu diesen 5, 6, 7 Leuten, die immer auf diesem Gipfelkamm wandern zwischen Face und Heel und so. Die sind halt einfach plausibel in dem, was sie gerade tun, sind aber immer diese wirklich über etliche Jahre etablierten Charaktere, mit denen du diese Gratwanderung auch mal dann auf die eine Seite, dann mal wieder auf die andere gehen kannst, ohne dass es komisch wird. Mhm. Ohne dass es so wird wie bei Big Show oder Natalia oder so, ne? Wo einfach Turns einfach innerhalb von einer Woche dreimal passieren, so. Oh Gott. Warum rekurriere ich darauf?
Also es kommt nicht oft vor, dass Big Show und Natalia in einem Satz gesagt werden. Ja, wenn man ihnen eine gemeinsame Eigenschaft zuschreibt. Das ist interessant. Ja, gut.
Ja, genau. Deswegen sehe ich da auch für Rollins auf jeden Fall noch Licht am Horizont, was das angeht, so irgendwie. Weil ich will den auf jeden Fall auch nochmals als schönen Face sehen, irgendwie. Vor allem, wenn es dann so jemanden wie Bron Breakker wirklich nützt. Mhm. Weil du musst bei solchen Geschichten eigentlich wirklich der Schüler bezwingt den Meister Shit erzählen, so.
Ja.
Das wäre schon ein schönes Ding. Und das Match Breakker gegen Rollins, alter Schwede. Gott, das wäre ein Traum.
Ja. Ja, voll.
Ja. Kannst du Mania rausmachen, Alter.
Und es ist aber geil, also ich fand es tatsächlich sehr geil, dass es ausgerechnet Bron Breakker war, der das macht. Also ist irgendwie klar, weil er während des letzten Verletzungsangles von Rollins vor SummerSlam, es war übrigens SummerSlam mit ihm und CM Punk.
Ja, ja.
Wo Seth Rollins die sehr kurze Titelregentschaft von CM Punk beendet hat.
Der Pisser, ey. Also Punk. Shoutout Gregor.
Breakker ist ja der leer ausgegangen ist von den dreien, jetzt halt so, ne, bei Crown Jewel letztendlich, weil Bronson Reed hat fucking Roman Reigns besiegt.
Alter, Bronson Reed hat Roman Reigns besiegt.
Bronson fucking Reed ist der erste Mensch, der Roman Reigns in einem One-on-One-Match besiegt hat seit Cody Rhodes.
Das ist Wahnsinn. Das ist krank. In seiner Heimat.
Ja. So, irre. Also ich meine, Seth hat noch in der Zwischenzeit Roman und Punk in einem Match besiegt, muss man ja auch sagen. War ein Triple Threat immerhin, aber dennoch. Mhm. Aber Bronson fucking Reed hat Roman Reigns one-on-one besiegt.
Das ist crazy.
Ja. So. Und das heißt, der hat einen großen Triumph. Seth Rollins hat einen großen Triumph mit dem Crown Jewel Titel. Und Bron Breakker, als der eigentliche Hoffnungsträger dieser Faction, steht dann halt so ein bisschen da und ist der Typ, der halt auch seine Lobhudelei bekommt, aber stimmt, der halt keinen eigenen Triumph vorzuweisen hat.
Stimmt.
Und macht dann halt diesen nächsten Schritt und holt sich seinen Triumph.
Und ist klug genug, das nicht in Richtung Reed zu kanalisieren,
ja,
sondern zu demjenigen, der wirklich verantwortlich dafür ist, dass Breakker jetzt gerade noch keinen Triumph hatte.
Ja.
Ja.
So.
Voll.
Finde ich schon.
Voll.
Das ist schon irgendwie, also weißt du, so diese Anzeichen dafür, dass sich bei Bron Breakker was aufstaut, bevor das explodiert,
ja,
die sammeln sich halt über dieses Crown Jewel Wochenende schon so ein bisschen.
Ja, verstehe.
So, weil
ja, ja,
du hast dann halt, also auch wenn du die Go Home davor dazu nimmst, ne, da besiegen sie ja die Usos basically. Also und vor allem gab es da diesen, also die beiden zu zweit, ne, Bronson und Braun, kloppen ja einfach, während Roman Reigns sich einmischt, die Top 3 der Bloodline weg. Zu zweit.
Ja, ne? Stimmt.
Ja. Bronson Reed und Bron Breakker, ja, ficken die Rekordhalter der Tag Team Titles, ja, in den Usos und Roman Reigns, den dominantesten Champ der letzten Dekade, weg. Ja. Zu zweit gegen, ja, die drei. Das ist auch crazy. So.
Ja.
Also das ist so eine Machtdemonstration von vor allem diesen beiden und dann Seth Rollins. Ja. Dass, wenn man halt über dieses nächste Level-Ding spricht, was der Visionär Seth Rollins dann eben ansprach, fast nur noch in sowas gipfeln kann wie, und hier geht jetzt jemand aus der jüngeren Generation tatsächlich noch einen Schritt weiter so, mhm, und fällt einfach den nächsten Mammutbaum. So.
Ja.
Da, also das ist schon geil aufgebaut, über so dieses Treppchen bis zu dieser Explosion, finde ich.
Mhm. Ja, ja, also mein Heil finde ich eigentlich darin, dass, wie gesagt, der Charakter Bron Breakker gut damit vereinbar ist, dass jetzt auf einmal so ein Turn passiert nach so einem Wochenende und das ist jetzt nicht irgendwie wie bei Bloodline irgendwie monatelang Aufbau eines Turns gibt oder so, weil da irgendwie Familienbanden drin stecken und sowas. So, das ist ja einfach, sind ja schon einfach drei voneinander irgendwo getrennte, sich jetzt einfach zusammengeschlossen wegen einer Idee Typen so. Da sehe ich das Temperament von Breakker auch auf jeden Fall dann in so einer Form explodieren,
mhm,
bei so einer Raw. Kann man machen. Also wenn das so ist, ja, ich würde es aber noch tatsächlich irgendwie geiler finden, wenn Rollins da noch irgendwie einen Plan hinter hat oder so und das irgendwie sogar noch inszeniert ist. So, keine, mhm, Ahnung. Und vielleicht auch dann Heyman bewusst rausgelassen aus der Planung. So, weil es jetzt irgendwie darum geht, dass, ja, weil vielleicht auch Heyman so ein bisschen, weiß nicht das Vertrauen in Rollins verloren hat, aber vielleicht nicht immer so reagiert hat, wie Rollins das wollte die letzten Wochen.
Ey, gut möglich. Mir fällt gerade ein, das, was ich gerade beschrieben mit dem 3 gegen 2, war, glaube ich, sogar bei Crown Jewel selbst, nach dem Match von Reed gegen Roman. Aber ist auch egal. Jedenfalls, ich kann mir auch total gut vorstellen, dass in dieser Situation, in der so es irgendwie überkocht, es tatsächlich so ein bisschen ist, wie du vorhin meintest, dass Heyman das alles nicht so richtig unter Kontrolle hat.
Hm.
So, und in ihm erst jetzt dann so gärt, was der nächste Schritt zu tun ist.
Mhm.
Weil ich fand, also, was ist denn die Vision von Seth Rollins von diesem Punkt an, ne? Er hat ja dann irgendwie einfach so in die Ferne geguckt, in so einem Backstage-Segment und gesagt so, ich sehe es schon vor mir, die nächsten 6, die nächsten 12, die nächsten 18 Monate, die nächsten Jahre, so, und guckt so in die Ferne, und man hat gleichzeitig so das Gefühl, ja, was siehst du denn gerade? Also was soll denn jetzt noch kommen? Du hast so Crown Jewel-Titel, so, und was willst du denn jetzt noch machen, so mäßig?
CM Punk köpfen und Roman Reigns die Beine wegschneiden. Genau.
Sollen die beiden anderen vielleicht einen Tag-Team-Titel holen oder so? Das hätte mir noch gefehlt, dass er das sagt, weil dann fände ich irgendwie umso geiler, wenn Bron Breakker halt in sich so ist, so, ich gehe doch jetzt nicht für irgendwelche kleinen Tag-Team-Titel, Alter. So. Keine Ahnung. Und dann, ja, also ich bin total gespannt auf die Reaktionen von allen, so. Der Einzige, der bisher so wirklich richtig reagieren konnte, ist Bronson Reed, so, weil der hat dann auch agiert. Ja. Paul Heyman hat erstmal nichts weiter getan, als die Arme der beiden nach oben zu recken, als Bron Breakker ihn am Schlawittchen packte, aber hatte dabei nicht unbedingt einen Gesichtsausdruck von großer Zuversicht und Wohlbefinden in dieser Rolle. Ja. Ich bin total gespannt, ob Paul Heyman jetzt halt gegängelt wird vom nächsten Champ, so in dem Fall Bron Breakker dann, oder ob Paul Heyman sich hinter die ganze Geschichte stellt. Erstmal völlig egal, ob das ein Plan war oder ob er jetzt erst realisiert, dass Bron Breakker die bessere Wahl vielleicht ist als Seth Rollins. So, keine Ahnung.
Ich habe gerade eine lustige Idee.
Bitte.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass Heyman jetzt wieder in so eine Angstspirale reinkommt, ne? Dass er sich bedroht fühlt von Breakker. Der wurde ja jetzt auch gezwungen, diese Arme hochzuheben, mehr oder weniger. Du hast gesagt, der wurde am Schlawittchen gepackt und so. Wie lustig wäre das, wenn Heyman jetzt einfach Lesnar in diese Faction holt. Und dann hast du Lesnar, Reed und Breakker.
Aua.
Ja, dann hast du eine unaufhaltsame, irre Faction, die komplett durch die Decke geht. So.
Das ist wild.
Ja, das könnte man noch machen. Lesnar steckt dahinter.
Oder Becky Lynch.
Becky Lynch hat danach auf Social Media einfach geschrieben, da ist man mal eine Woche nicht da. Zu dem Bild, wie irgendwie Rollins gerade gespeert wird. Ja.
Ja, der Hot Husband.
Hot Husband! Becky Lynch auch eine der lustigsten Dinge in The Vision der letzten Wochen, wie sie einfach manisch mit sich selbst redet und um Rollins rumgeht, während er nur auf seine Uhr starrt.
Ja,
vor diesem Match, so.
Das war fantastisch. Aber gleichzeitig ist Becky Lynch ja auch so borderline face heel. Die kann ja auch alles machen. Die ist ja auch einfach super unterhaltsam in dieser Heel-Rolle gerade. Ich kann mir das schon gut vorstellen, wie sie dann jetzt um Seth Rollins herummuttert und weißt du, so bisschen versucht, die Welt wieder ins Reine zu bringen und sein Sidekick halt wird und die als Power-Couple durchgehen, während die beiden anderen Dudes dann halt mit Heyman rumlaufen. Oder Heyman möglicherweise Seth hinterherläuft und zu Becky und ihm übergeht, keine Ahnung, von ihm gerettet werden muss, wie Prinzessin Peach von Super Mario. Wer weiß.
Sofort sehe ich Heyman in der Kleidung von Prinzessin Peach.
Nee, er sieht Super Mario ähnlicher.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe nicht auf die Haarfarbe von Heyman geachtet, die hätte noch ein Indikator sein können, weil er hat ja immer, je grauer seine Haare, desto größer die Bedrohung.
Das passiert jetzt erst, weil jetzt ist die Bedrohung ja real.
Guter Punkt, ja.
Ja.
Mal gucken. Aber spannend. Also ich finde es ich bin sehr gespannt, was sie daraus jetzt drehen und wie das weitergeht. Und ich finde es, jetzt, wo wir eine halbe Stunde oder so darüber geredet haben und ich kurz darüber nachdenke, ich finde es irgendwie geil und auch folgerichtig, dass man das bei einem Turn von Bron Breakker in so einer kurz hochkochenden Explosion macht und nicht in so einem Bloodline-mäßigen, schwelenden Aufbau, weil dieser Typ ist Bron Breakker einfach nicht.
Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Genau. Das ist ja genau, also
deswegen, ich würde es nur resümierend nochmal sagen, so, das fühlt sich auch für mich schon irgendwie richtig an.
Ja. Ein letzter Punkt noch dazu von mir. Es spricht ein bisschen was gegen eine reale Verletzung, weil wenn du Rollins wirklich jetzt länger rausnimmst, dann hättest du, glaube ich, eher das gemacht, was man auch damals gemacht hat, mit anderen Leuten, die irgendwie wirklich rausgenommen werden müssen durch Bronson Reed, dann hättest du nämlich echt wieder so 10 Tsunamis gezeigt oder so. Weil er hat ja nur ein Spear und einen Tsunami gefressen.
Andererseits, wenn sein Arm verletzt ist und er sich damit verteidigen muss, ist ein Spear und ein Tsunami vielleicht schon noch okay, um das wegzustecken und ein paar mehr, vielleicht ein bisschen viel Erschütterung. Keine Ahnung, aber guter ja. Punkt. Tatsächlich trotzdem guter Punkt, ja.
Ich glaube ehrlich gesagt, so ein Tsunami ist echt angenehm.
Kann sein. Also ich fühle das Verletzungsengel-Thema auch nicht, ehrlich gesagt. Ich will, dass es eine Storyline-Geschichte ist, by choice und nicht aufgrund höherer Macht sozusagen.
Diese Coast-to-Coast-Headbutt, ey. Ich glaube, der einfach nicht. Der Move ist so außer der Welt. Ja. Ja. Was für ein Move auch. Ja.
Ja. Aber es passt so geil in diese Matchgeschichte von diesem manischen Seth Rollins, der ja auch wirklich so richtig mit seinen Dämonen gerungen hat. Das war, also, ich fand diese Seth-Inszenierung schon doll so, also ich habe mit Seth mitgefiebert, ja, egal wie heelisch der unterwegs war.
Ich
so.
Auch, voll. Total.
Das ist schon irgendwie eine geile Dynamik und eine schöne Vorbereitung dafür, dass es trotz allem irgendwie wehtut, dass die jetzt gegen ihn turnen.
Ja.
So, ne?
Ja. Ja, finde ich auch. Jo, das Match des Abends für mich, vielleicht das Match des Jahres für mich vom Unterhaltungsfaktor her. Cena gegen Styles.
Ja.
Hast du das Feuerwerk erwartet?
Also, dass das ein fantastisches Match wird, damit habe ich gerechnet.
Ja.
In welcher Form fantastisch auch immer, aber ja. Wenn John Cena nochmal gegen AJ Styles gehen will, und sich den Sieg gegen AJ Styles holen will,
ja.
So, also das sagst du mal ja einfach, also ne, wie krass das eigentlich ist, dass AJ Styles seinerzeit einfach Cena durfte.
Komplett.
So, das ist schon heftig, Alter.
Beat up John Cena.
Ja, ja,
das
ja,
war das war einfach ein Riesending damals.
Voll. So, ne? Ja. Also gerade dieser Typ, der in dieser komischen anderen Liga irgendwie so der Star war, dass ja. der das Face von WWE der letzten 10 Jahre einfach wegnageln durfte, das ist schon heavy, ey.
Unter Vince McMahon, ne?
Ja, ich meine, Cena hat sich das Teil ja wiedergeholt und so, alles cool. Aber dennoch, dass das überhaupt passiert ist, ist schon geil.
Ey Mann, Vince McMahon mochte Styles einfach damals auch, so, ja. ne? Das ist schon, ja. schon krass. Ja.
Der hatte auch einen geilen Run, so, ne? Also ja. der hatte einfach einen geilen Run.
Allein dieser Smackdown-Run, so, mit Joe und sowas. Das ist krank, ja.
Das ist schon echt nicht selbstverständlich.
Ja.
Aber was sie dann daraus gemacht haben, wirklich, also auch from start to finish, so. Also wirklich beginnend mit diesem Zettel, mit der von Cena handkuratierten Ansage für AJ Styles, ja. so mit der Definition of Total Nonstop Action,
ja.
Dem Undisputed Leader of the Bullet Club und so. Ja. Oh, das war schon, also allein da war ich schon, oh, ihr habt was vor, was habt ihr vor? Zeigt mal.
Das wusste Styles auch vorher nicht, was da steht. Glaube bin ich mir auch. Sicher,
ja.
bin ich mir sicher, weil Styles Reaktion war so richtig echt, dann so hat sie so gefreut.
Ja, ja. Auch so, weil er natürlich weiß, dass das echt nicht selbstverständlich ist, das einfach so zu droppen. So.
Ja.
Und dass sie das entweder super sneaky machen oder dass die dafür halt einfach ein bisschen was im Hintergrund geregelt haben, dass das klar geht. So. also das war schon geil. Und ab da war ich einfach echt so drin und war so, okay, was habt ihr vor? Wenn ihr so anfangt, was habt ihr vor? Ja.
Bei mir ging's schon eher los ein bisschen,
ja?
nämlich beim Gear von AJ Styles. AJ Styles kam das halt erstmals seit Ewigkeiten. Ich glaube bei WWE noch nie. Wobei, das müsste man recherchieren. Kam ja ohne Hosen raus. Er hatte Trunks an. So.
Ja.
It's crazy. Man hat noch nie die Beine von AJ Styles gesehen bei WWE, glaube ich. Und das war halt ein altes Gear von ihm. So.
Ja, ein TNA Vintage Shit.
Absolut. Ja. So, das ist halt schon, das ist schon eine geile Ansage.
Voll. Stimmt. Da habe ich aber ein bisschen gebraucht. Ich fand das erstmal einfach nur weird. aber ja, stimmt.
Ja.
Und dann fand ich den Anfang des Matches irgendwie geht so. Aber als sie dann angefangen haben mit den Tribute-Geschichten, also da war einer schöner als der andere. Da war wirklich einer schöner als der andere. Highlight war die Reaktion der Crowd auf den Sister Abigail von Cena.
Ja.
Das war der schepperndste Sister Abigail.
Ohne Scheiß, ne?
Den ich je gesehen habe.
Also das Tribute kam mehr von Styles als von Cena, weil der hat ja. den so geil gefressen.
Ja. Ja, aber das finde ich ist halt auch so ein Ding. Also das war so richtig so, die haben den ja auch ein bisschen sitzen lassen. Cenas Gesichtsausdruck war so richtig so, der ist jetzt fürs Herz, so, ja. Und inklusive Küsschen ja auch, so mit allem drum und dran. Und ja. Ich finde das auch geil, dass, also erstens ist eine schöne Reminiszenz an eins der weirdesten Matches in Cenas Karriere, so, mhm. Dieses Firefly Funhouse Match mit Bray Wyatt. Und deren Fehde geht ja auch dann noch weiter zurück zu diesem überkrassen Shit mit Kinderchor und
der Kinderchor so war das krasseste.
Ja. Ja. Also das ist ja wirklich eine legendäre Fehde, ja. So mit absurden Auswüchsen in alle Richtungen, ja. die Charaktere zugelassen haben oder halt auch nicht zugelassen haben eigentlich.
Ja. Ja.
Und dann halt irgendwie ist es auch geil, dass es trotzdem dieses Küsschen gibt, weil das gleichzeitig ja auch zwischen AJ Styles und John Cena ist in dem Moment. Mhm. So.
Ja, stimmt.
Und AJ Styles sich dann halt auch einfach reinwirft in diesen fucking Sister Abigail, der Shepherd des Todes. Mhm. Boah. Also, den habe ich mir dreimal angeguckt.
Mhm. Und auch dann, wie du schon sagst, die Zeit, die sie sich auch gelassen haben, um Cenas Reaktionen dann auch zu zeigen. So, ne? Ja. Weil Cena hat sich dann nochmal so umgeguckt, als die Fireflies dann im Publikum angingen.
Ja.
So, es war gerade so dunkel genug in Australien und er hat sich so selig umgeguckt,
ja.
Und war so richtig froh, dass die Crowd das mitmacht. So.
Ja.
Also absoluter Gänsehautmoment, ja. Tränen in den Augen, so als der Moment kam.
Inklusive Gesang und alles, das war so schön. Weil das halt auch gezeigt hat, dass in diesen ganzen Moves und in den Reaktionen der Crowd halt auch jeweils, also dieser Moment hat für mich all diese Tribute-Moves nochmal aufgewertet, weil der gezeigt hat so, ey, die Leute, die haben auch Beziehungen zu diesen Leuten und die finden das gerade nicht nur krass, ja. Weil das ein heftiger Move ist und ein süßes Tribute, sondern ja. Da entladen sich dann kurz so Emotionen in, boah, geil, zwei unserer Helden, zwei der prägendsten Wrestler dieser Generation und der Generation davor, ja. Weil die sind einfach alt genug dafür,
ja.
die ja auch zwei Companies geprägt haben. Bei AJ kannst du sogar noch weitergehen und sagen, und nicht nur den beiden ihren Stempel aufgedrückt haben.
Mhm.
Erweisen halt einfach eine Reihe von Leuten verschiedener Companies, muss man auch dazu sagen, einfach die Ehre und so ein und die Crowd-Reaktion darauf gilt halt dann auch immer diesen Leuten mit. So, das finde ich total geil. Also auch so der Coquina-Klatsch zum Beispiel,
ja.
Von AJ. Ey, voll schön. Also wirklich, das Match war richtig doll fürs Herz. Das ist so eine geile Idee. Das ist so geil gemacht. Von genau den beiden bedeutet das halt auch einfach richtig was,
ja.
Diese Sachen zu machen. Ich fand's wunderschön. Wirklich.
Ja, total. Und du hast es auch unter anderem nicht nur an der Crowd-Reaktion, sondern auch an den Reaktionen von Wade Barrett und Michael Cole gemerkt, so, ne, die halt auf einmal wirklich Marks waren, so, ne, die waren einfach wieder Kinder so und haben halt Wrestling genossen so und standen die ganze Zeit während des Matches und
ja.
Haben sich einfach nur gefreut und haben einfach auf das nächste Tribute gewartet. Also die beiden haben mir nochmal wirklich richtig krass transportiert, was da Besonderes im Ring passiert, so. Und du hast gerade schon gesagt, es ging jetzt nicht nur darum, dass Cena seine Tributes macht, so, das sind hier zwei Legenden und AJ Styles wird das auch nicht mehr ewig machen. Und er hat auch nochmal eben ganz vielen Leuten eben die Ehre erwiesen, die zum Teil noch aktiv sind, auch die meisten eigentlich so, ne? Viele haben gesagt, er macht jetzt hier ein Dead Eye oder so, aber das war dann dieses Fade to Black von Kazarian und sowas. Mhm. Er hatte Angels Wings von Christopher Daniels drin.
Ja, Mann.
Er hatte den Superkick von James Storm. Also der hat auch seine Jungs einfach von TNA allen wirklich ein Tribute noch verpasst. So, es war so schön zu sehen. Ja, und Cena, bei Cena war eigentlich das Lustige, weil Cena, also man weiß, AJ Styles kann jeden Move. Punkt.
Ja.
So.
Richtig.
Cena traut man halt einfach gewisse Dinge nicht zu, unter anderem so ein Fade to Black fressen. Aber auch in der aktiven Ausführung. Shoutout Feuerpapa. Mit ihm habe ich so ein bisschen über digitalen Austausch das Match geguckt. Ich habe irgendwann gesagt, so, oh, gleich macht Cena auch noch ein Tombstone. Ja. Dann macht Cena halt einen Tombstone, Piledriver so. Ja. Davor hat er irgendwann einen 619 gemacht?
Nee, er hat ihn nur angedeutet.
Angedeutet, dann, okay, da ist die Grenze.
Genau, dann hat AJ ihm Lariat geschoben. um ja, den zu unterbrechen. Aber das Publikum hat ja den 619 gefordert.
Ah, so, das war das. Das war genau, eine Impro-Sache, glaube
genau,
ich.
Genau, da gab es einen 619-Chant und, ja. dann ist Cena, also hat man auch, Cena ist ja mit seinen Audibles nun wirklich nicht unauffällig. Hat man so gesehen, wie Cena kurz die Ansage macht und dann macht er halt diesen Dings. Ja. Drop rein ins Seil, ja, um AJ zu präparieren dafür. Nimmt Anlauf und AJ fällt ihn aber einfach dann weg, weil genau das dann die Grenze ist von Moves, die Cena möglicherweise nicht vorher geübt hat.
Wunderbar. Ich glaube, den musst du echt üben, einmal kurz.
Und es ergibt halt Sinn, weil ich glaube nicht, dass Cena und Rey Mysterio einfach jemals eine Feder hatten, die immer gerechtfertigt
face
hätte.
Die beiden Charaktere, die immer face waren. Irre. So.
Deswegen, glaube ich, nicht despektierlich zu verstehen, dass der außen vor geblieben ist, sondern halt wirklich, den hatten die nicht auf der Rechnung.
Ja.
Und es ist ein geiler, finde ich, ein geiler Hutzieher in Richtung Crowd, denen das zumindest zu geben, dass man das machen würde.
Total.
Wenn man könnte.
Total. Chris Jericho war dabei,
ja,
die Modified Walls of Jericho gezeigt.
Yep.
Sogar diese fiesen so, ne, die so stretchy aussehen.
Ja.
Interessant war dann auch der Accolade von Rusev.
Mhm.
So, fand ich geil.
Voll.
Dass er diese Feder auch irgendwie anscheinend als wichtig betrachtet in seiner Karriere so.
Total.
Weil Rusev war ja nie ein wirklicher langfristiger Main-Eventer oder so. Aber er hat ihn dazu gepackt so. Er hat The Miz dazu gepackt.
Ja.
Skullcrushing Finale war dabei.
War sogar mit einer der ersten, oder?
Mhm.
Der Skullcrushing Finale.
Ja.
Finde ich auch geil. Weil gerade Miz ja derjenige ist, der sich immer so an diesem ich bin auf John Cena Level hochzieht, so. Und es ist irgendwie geil, den dann als Entry dafür zu nehmen.
Ja. Der sich heute noch damit brüstet, John Cena bei WrestleMania besiegt zu haben.
Ja.
Das halt einfach stimmt, irrerweise.
Ja. Und das ist aber geil, ihn so, das ist jetzt der Eingang, von da steigern wir uns hoch und enden halt beim Undertaker, dem einzigen Typen, der mehr PLE-Siege hat als John Cena.
Ja, stimmt.
Nämlich 7 mehr.
Stimmt.
John Cena hat jetzt 100.
Geil.
Ja.
Ja, also wirklich traumhaftes Match. Die Ausführung war irre gut, so, also wrestlerisch. Vielleicht das beste Match von Cena.
Das Ding ist halt, das Match an sich ist natürlich Quatsch, ne? Also einmal ganz kurz. Es ist natürlich genau so ein stumpfes Power-Move aneinandergetackere, wie halt so ein Brock Lesnar gegen Roman Reigns Match. So,
aber, ja, die Varianz der Moves ist schon.
Aber genau, aber die zeigen halt einfach komplett verschiedene Moves.
Ja.
So, die mitunter nicht sonderlich einfach in der Ausführung sind, die bedeuten, dass die sich halt echt Zeit genommen haben, den ganzen Scheiß einzustudieren, so.
Ja.
Und so ausführen zu können, weil alle von denen haben geballert, so. Also keiner von denen war, das hast du ja gerade schon so angesetzt, keiner von denen war mal eben so, ja, den machen wir auch noch mäßig, sondern die waren alle so, wir meinen jeden davon, so. Beide.
Ja.
Geil.
Ja, komplett.
Tolle Geste.
Es war eine Party, das Match, ne? Das war einfach eine Party unter australischem Himmel, so.
Ja.
Also, wie gesagt, Unterhaltungsfaktor-wise mein Match des Jahres wahrscheinlich. Ich war so drin, bin todtraurig, dass wir jetzt nicht zusammen geguckt haben, dieses Match.
Ja.
So,
ich auch, stimmt.
Das ist wirklich, wirklich eine besondere Nummer gewesen.
Ja.
So, weil diese beiden Typen einfach auch so in meinem Herzen sind. Aus verschiedensten Gründen.
Und all die Typen, die sie halt, denen sie damit halt die Ehre erwiesen haben. Ne? Also es ist ja wirklich so unsere Wrestling-Sozialisierung, die da einfach mal so als Show abgezogen haben.
Ja, komplett. Ja. Und Cena hat damit schon angefangen in dem Match gegen Sami Zayn bei der US Open Challenge. So, ne?
Ja.
Die, by the way, einfach auch eines der unterhaltsamsten Dinge in den Wochenshows ist für mich aktuell.
Ja, wrestlerisch ist das Zucker.
Also Sami Zayn bringt dieses Jahr so köstlich zu Ende. Mit dieser Challenge. Ich will, dass er den Titel ewig hält und immer krassere Leute rauskommen.
Sami Zayn, jetzt mal so Match-qualitätsmäßig und gemessen daran, wie viele verschiedene Gegner er durch wirklich Zucker-Matches zieht. Also In-Ring, Wrestler des Jahres?
In-Ring, klar.
Also was der durchballert mit verschiedenen Dudes, so, das ist schon aller Ehren wert, ey.
Und er hat noch ein Vierteljahr damit, ne?
Jo.
Javon Evans, Alter.
Ja. Ja.
Ich hab das so geliebt. Also
ja, aber hallo.
So in 5 Jahren wird Javon Evans sich hundertprozentig bei Sami Zayn bedanken dafür. Das ist das Main-Roster-Debüt von Evans. Alter Schwede. Also der geht bei NXT seit Wochen schon durch die Decke so.
Zu Recht.
Seit Monaten eigentlich. Spätestens für mich. Spätestens seit der Fehde mit Ethan Page.
Mhm.
Wo Evans nochmal aufs nächste Level einfach gekommen ist. wirklich so krasse Charakterfacetten gezeigt hat und so.
Ja.
Und der ist halt im Ring einfach wirklich einer der interessantesten Worker ever. Ja. So. Der ist so scheiße interessant.
Ja, der redet immer noch funky, aber der delivert, was er meint. So. Ja. Und das ist cool. Und ich glaube ihm, dass einfach was für ein Typ er ist. Der ist halt ein bisschen so quirky.
Ja.
So, aber also, wenn die Ringglocke ertönt, was der abfeuert, wie hoch, also wie hoch sein Energielevel in jedem Move ist. So. Und ich meine jetzt echt nicht nur springen, sondern ich meine alles, was der macht.
Ja.
Jedes Selling, jeder Kack-Move, so alles davon hat einfach so viel Energy.
Ja.
Dieses Bouncy, was er halt so vor sich herträgt, ist halt einfach, also es ist einerseits bezeichnend und andererseits halt einfach auch, das wird ihm noch nicht mal gerecht. So, das ist viel mehr als das. Das ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr special. Lass den bitte gesund bleiben. So.
Diese Bouncing, rettete ihm halt irgendwie den Arsch. Der hat halt irgendwie eine seltsame Skelettstruktur, glaube ich, die ihn dazu befähigt, irgendwie so aus so Bumps heile rauszubouncen.
Ja.
Das habe ich noch nie bei irgendeinem Wrestler gesehen. Jason Jordan hatte das so ähnlich, aber natürlich mit deutlich mehr Gewicht so.
Es gibt eine Sache, an die ich immer so ein bisschen erinnert bin bei Javon Evans, ist der From the Heavens von Montez Ford. Weil immer, wenn der landet, dann überschlägt er sich da nachher nochmal, weil er einfach so raufscheppert auf die Leute in so einer Bewegung so und purzelt dann irgendwie noch weiter. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran von aktuellen Wrestlern. Und die andere Analogie ist, einer der verrücktesten Seller, die es gibt im Wrestling, Dolph Ziggler.
Ja.
Dolph Ziggler legt einfach wegfliegend mehr Meter zurück in einem Match als laufend.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Oh Gott. Oh,
geil. Schön. Also, meine Güte. Meine Güte. Da geht was.
Ja.
John Cena gegen AJ Styles. Was will John Cena jetzt eigentlich mit seinem letzten Match noch machen?
Das ist bei Saturday Night Main Event, ne?
Ja, irgendwann im Dezember, 13. oder sowas, keine Ahnung.
Genau,
der kurz vor meinem Geburtstag.
Ja. Was will Cena machen? Ich glaube, Cena will sich richtig schön retiren lassen. Von irgendeinem Typen, der ihn besiegt und dann richtig was mitnimmt. So, ich habe auch meinen Pick schon für dieses Match. Ich glaube, das ist sein Wunsch tatsächlich, dass er da nochmal mit einer richtig geilen Niederlage rausgeht. Das Match gegen Styles wäre eigentlich auch ein schönes Ende gewesen.
Ja, aber, eben.
Das ist mehr vor so einem funny Party-Hintergrund. Also im niveauvollsten, anspruchsvollsten Sinne, wie man das machen kann.
Ja.
Aber ich glaube, Cena geht es dann im Endeffekt nochmal wirklich darum, jemandem etwas mitzugeben, weil AJ Styles gibst du nichts mit.
Nein.
An dieser Phase.
Allen anderen halt, ne? Also ich meine, wie gesagt, das sind halt zwei Dudes, die sind ja auch altersmäßig echt nicht sonderlich auseinander, die halt wirklich ihrer ganzen Generation einfach nochmal das Tribut erweisen. So. Das ist total schön von genau diesen beiden. Das könnten keine zwei anderen so legitim machen wie die zwei.
Ja.
So.
Ja.
Ich bin jetzt interessiert an deinem Pick. Willst du ihn an dieser Stelle bereits verraten?
Kann ich machen. Das ist ein, glaube ich, unkonventioneller, weil es nicht wirklich um Historie dabei geht, aber um etwas Weitergehendes. Ich glaube an Gunther. Ich glaube, Gunther wird John Cena retiren. Gunther ist so lange raus gerade schon irgendwie. Ich weiß gar nicht, was der macht, was der hat. Es würde so passen zu dem Charakter Gunther, der sich ja auch so ein bisschen als Legend Killer, glaube ich, sieht. Und keine Ahnung, stell dir alleine einfach mal diese Endszene vor, dass Gunther John Cena wirklich im heftigen Choke hat und es nochmal so richtig manifestiert wird, dass Cena nie aufgibt, never give up, sondern wirklich ausfadet dann so. Und das ist so der letzte Moment. Cena hat wirklich nie aufgegeben. Und wird dann von Gunther nach Hause geschickt, so, der davon einfach dann nochmal wahnsinnig viel mitnehmen kann und das ewig auf seiner Referenzenliste dann irgendwie haben kann, so.
Auf seiner eh schon krassen Referenzenliste, ne?
Ja. Ja, genau, hier Goldficker hat er ja jetzt noch, hat er hoffentlich ja jetzt auch retired. Der kann sich da richtig was aufbauen durch irgendwie so.
Ja. Stark. Ja.
Ansonsten, wenn Cena noch Heel wäre, hätte ich gesagt, wie schon immer gesagt, das ganze erste Halbjahr habe ich das gesagt, Cody Rhodes so, dass Cody Rhodes Wrestling rettet vor diesem Heel John Cena, aber das ist nun überholt. Die Randy Orton-Fehde war mir persönlich bei John Cena viel zu knapp erzählt. Es war viel zu unsinnig. Für mich war Randy Orton gegen John Cena die größte Fehde von John Cena ever. So.
Ja.
Mit allem, was dahinter steht. Wenn du noch mal richtig was Krankes auspacken willst, dann ziehst du Triple H noch mal die Schuhe an. Aber das wäre auch zu dumm.
Mhm.
Keine Ahnung. Geh mit der Zukunft. Geh jetzt da nicht mit Vergangenheit und Nostalgie. Bei dem letzten Match gehe mit der Zukunft und die sehe ich in Gunther.
Stark. Ja. Durchaus, glaube ich, nicht der erste Pick, den Leute sonst wählen würden.
Alternative Dominic Mysterio.
ich habe ja.
Über den müssen wir gleich auch noch reden,
sorry. Ja, vor einigen Monaten habe ich auch am Anfang angekündigt, als ich sagte, wir sprechen über Hals-Tattoos.
Stimmt.
vor ein paar Monaten war ich ja bei meinem Seth Rollins Angle so, ne, dass dieses ganze, was John Cena als Heel eben auf den Weg bereitet hat mit Wrestling erlösen und so, dass Seth Rollins der Visionary ist, der das tun wird. Das hat sich aber in Wohlgefallen aufgelöst.
Ja.
Deswegen das weg. Nach den jüngsten Entwicklungen Bron Breakker. Vielleicht ein Kandidat für was Ähnliches, was man mit Gunther machen könnte, aber fühlt sich halt zu offensichtlich an, weil Bron Breakker zerstört halt alles, was ihm im Weg steht.
Ja.
Und das wäre halt ein weiteres Match mit John Cena, Resilienz und so.
Mhm.
Mit einem klareren Ausgang, so, weil ich glaube, man rechnet halt nach diesem Turn damit, dass Bron Breakker jetzt erstmal hart unbesiegbar ist. So.
Ich hoffe es.
der ist stabiler Zehner-Aspirant.
Ja.
Und bei Gunther ist es einfach ein bisschen unklarer, gerade vor dem Hintergrund seiner jetzt längeren Auszeit und so.
Mhm.
Das hätte halt mehr Spannung. Deswegen finde ich den Pick Gunther schon spannender. Interesting, ja. Interesting. Ich habe dazu keinen. Seit diese Seth Rollins Nummer weggebrochen ist, habe ich dazu einfach keinen klugen Gedanken.
Ja.
Chad Gable. Als Chad Gable zurückkehrenden Chad Gable.
Ja.
In einem amerikanischen Match.
Patriotism on a Pole Match.
Ja, genau. US Flag on a Pole Match.
Einfach so, eine Flagge runterholen und schwenken.
Wirklich so, ja.
Interessant wäre noch, wenn es um Rückkehrer geht, Kevin Owens.
So, ja.
Gab es in dem Crown Jewel Match eine Pop-Up Powerbomb oder so? Irgendwas
Nein.
von Owens? Weil die beiden hatten ja auch ihre fucking geile Geschichte. So.
Definitiv.
Und die Tatsache, dass das Tribute nicht kam,
ja.
könnte ein Indiz dafür sein, dass Kevin Owens vielleicht da nochmal zurückkommt und sagt, Alter, Digga, Jonathan Zehner, du lässt mich hier einfach außen vor, du Fickbirne, ich baller dir die Scheiße aus deinem Steingesicht.
Ja, oder halt einfach, ey, du hast meine Karriere in diesem Laden gestartet, als Gegenzug beende ich deine jetzt.
Ja. Ja,
das
Mann.
Ist ja so, ne? Also dieses Debüt von Kevin Owens damals gegen Cena, das ist
einer meiner Lieblingsmomente als Fan von Wrestling.
Zu Recht, so, absolut zu Recht.
Kevin Owens mit NXT-Title gegen den US-Title von John Cena, das ist das Beste, Alter.
Ja, überkrass.
So, und wenn die das erzählen, allein das Promo-Game, Alter.
Ja. Das ist ab jetzt meine Lieblingsvariante. Kevin Owens ist meine Lieblingsvariante.
Mhm. Und finde ich aber auch realistisch. Eben wie von dem Hintergrund, dass das Tribute nicht kam.
Ja. Ist ein gutes Indiz dafür.
Ja.
Stark.
Und irgendwann ist er ja auch wieder fitter. Ist jetzt auch schon echt lange raus.
Mhm.
So.
Mhm.
Kommt total jacked raus. Kommt total jacked zurück. Kein Bauch mehr. Einfach.
Wie geil das wäre. Ja, und aber im Prinzip ist Kevin Owens auf so eine gewisse Art ja auch bisschen die Parallele, ne, zu Cena karrieremäßig. Es klingt jetzt absurd, aber dieses Debüt von Cena, wie der damals rauskommt gegen Kurt Angle mit diesem, er ist einfach irgendwer und Ruthless Aggression Ding und Kevin Owens, wie er rauskommt, okay, klar, ne, der hat bei NXT durchgeballert, aber der kommt ja auch einfach raus als dieser großmäulige Agro-Ficker, der einfach gar keinen Schiss davor hat, diesen Champ wegzubürsten, so.
Ja.
Das ist halt basically auch Ruthless Aggression, womit Kevin Owens da so rauskommt.
Stimmt.
Ist irgendwie funny, tatsächlich.
Noch mehr Ruthlessness als Aggression, aber als das Bessina war, so, da war mehr Aggression als Ruthlessness, aber ja, finde ich gut.
Interesting.
Voll. Also,
interesting.
Ich glaube, Gunther hätte mehr davon, aber ich glaube, vom Unterhaltungsfaktor wäre es für dich und mich geiler, wenn das Kevin Owens wäre.
Da, genau, dann wäre es nochmal ein Tribute-Ding, ne? Das wäre nochmal ein Full-Circle-Ding für jemanden von Cena, muss man ja fairerweise sagen, so. Mhm. Je nachdem, wie viel Cena das halt bedeutet, so. Vielleicht war es auch der erste Typ, den Cena overgebracht hat, nach einer Zeit, in der er Leute halt hauptsächlich begraben hat. Ja. Vielleicht ist es ihm deshalb in Erinnerung geblieben.
Hat er halt einfach Real-Life-Angst vor Kevin Owens.
Genau, wir wissen es halt nicht. Ob es deswegen ein besonderer Moment für ihn ist, weißt du so? So, da habe ich zum ersten Mal mir gedacht, ach, hier helfe ich mal jemandem, statt einfach jemandem eine Niederlage zu bescheren und zu killen.
Ja.
Nee, aber wäre irgendwie interessant, aber klar, das ist weniger nach vorne gerichtet, weil Kevin Owens ist jetzt halt auch einfach, also auch Gunther ist nicht der Allerjüngste, so, aber der ist halt dann doch nochmal ein paar Jährchen jünger als Kevin Owens und eher in den Anfangstagen seiner WWE-Karriere. So.
Wenn ich es dir erzählen soll, dann würde ich es so machen mit Owens, dass das eigentlich schon so Fan-Favorite letzte Gegner immer da sind und Kevin Owens kommt die Woche für Woche raus und tötet diese Leute. Rey Mysterio, Ric Flair, so, nein, also irgendwelche Leute.
Shawn Michaels.
Gegen die John Cena halt wirklich so, genau, Shawn Michaels und so, gegen die John Cena halt irgendwie dieses letzte Match haben soll. Und Kevin Owens vernichtet die einfach, nimmt Cena das weg und auch dem Publikum. So.
Undertaker. Steve Austin. The Rock. Alle.
Edge kommt nochmal zurück einfach. Ja. Und so, ja. Voll. Geil. Also das wäre mein Traum, weil
Batista
von alle Powerbomb weg. Weil wenn du das aufbaust, dann hast du auch noch einen Hass gegenüber Kevin Owens in dieser Phase.
Ja.
Und eine richtig richtig tolle Nummer. Würde Investment bedeuten und man hat nur noch 2 Monate Zeit für den Shit, deswegen müsste man jetzt damit anfangen.
Das ist richtig.
Ja. Ich hol mal gerade ein Bier, wenn es gerade um Anfang geht.
Ich wechsle mal hier die Batterien aus, die sind gleich alle.
Ja, mach doch, was du willst.
So.
Sollen wir gerade mal diese Top 7 machen?
Ach so, ja, ich wollte gerade, kann machen. Warte, also du hast dir hochgiftige Substanz zum Nachfüllen besorgt. Ich habe hochgiftige Substanzen in das Batteriefach hier gepackt, wunderbar.
Warte mal, mir ist gerade was Krankes aufgefallen.
Das sind 2 verschiedene Pülliken-Flaschen und auf der einen sind Nährwerte verzeichnet und auf der anderen nicht.
Nee, ich dachte, dieser komische Knilch. Dieser Narr da hinten wäre nicht auf der anderen Flasche, aber er ist auf beiden zum Glück.
Ach so.
Ja, okay. Narren, auch einer der krassesten Jobs.
Ja.
Heute einer der häufigsten Jobs, die es gibt.
Ja. Es war einmal ein kleines Helles mit ganz besonderem Geschmack. Die Hauptzutat, der Schabernack. Weit und breit bekannt, tanzt Pülliken außer Rand und Band.
Stehst du wirklich? Okay, es war krank, wenn du dir das jetzt ausgedacht hättest.
Ja, ich würde das nicht trinken, wenn das da drauf steht, ehrlich gesagt. Deine Entscheidung.
Ja, wir brauchen, keine Ahnung, wir brauchen eine Liste der Königreiche oder so.
Bin auch schon dabei. Es gibt aktuell weltweit 43 anerkannte Monarchien.
Von wem anerkannt?
Von anderen Ländern, die vielleicht keine Monarchien sind oder so, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
So, schauen wir mal.
Von landläufig als Königreich bezeichnet.
So, bla bla bla.
43 Königreiche gibt's auf der Welt. Die Monarchie hat's auch schwer momentan.
Ja.
Ich dachte, das wären mehr. Wobei, das sind eigentlich auch viele. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Länder.
Ich habe letztens so eine Grafik gesehen, wie viele autoritäre Regime und wie viele demokratische es in der Weltgeschichte so gab. Das war ganz lange halt, ne, super viel autoritär, quasi nicht demokratisch. Das mit dem Siegeszug der Demokratie. Und dann hat sich das irgendwann gedreht. Im Moment schließt sich das halt wieder. Ja, naja.
Ist natürlich eine schwammige Statistik wahrscheinlich, ne? Weil die ganzen, die da, die du vielleicht auch, wenn du so eine Liste machen würdest, als Autokratien bezeichnen würdest, würden sich selbst wahrscheinlich gar nicht so sehen, zumindest die herrschende Klasse nicht.
Eben, ich fand es trotzdem eine sehr unterhaltsame und gleichzeitig bedenkliche Grafik, aber ja.
So, definitiv, also. Aber ich glaube schon, dass das in die Richtung geht.
Ja. So, wir haben hier ein Kaiserreich, 32 Königreiche, ein Großherzogtum, 3 Fürstentümer, 2 Sultanate und 3 Emirate zur Auswahl. Ach so, und natürlich eine souveräne territoriale Basis des Heiligen Stuhls, den Vatikan.
Das wäre mein erster Pick tatsächlich. Ich will auf jeden Fall den Holy Crown Jewel Shit.
So. Wow, Holy Crown Jewel, stark.
Das gut, guter erster Pick. Absolut erster Pick in Vatikanstadt, ist ja wirklich winzig so, ne?
Ja.
Also im Vatikan selbst einfach mal dieses Event veranstalten.
Mega.
Wie geil ist das bitte?
Ja, heftig. Heftig. Ja. Okay, das.
Du kommst ja Papst am Ende auch und gibt den Titel und so.
Ja, klar.
Weißt du, wenn du irgendwelche UFC-Fights.
Der segnet den Titel halt auch noch.
Segnet den Titel. Du kannst irgendwelche UFC-Fights jetzt nächstes Jahr irgendwie auf dem Weißen Haus-Gelände betrachten und sowas. Dann kannst du auch mal irgendwie im Vatikan Wrestling zeigen. So, was soll das?
Crazy. Stark. Okay. Boah, hart. Also ich weiß gar nicht, ob wir. Also, mein Nummer 1-Pick ist Japan.
Haben die noch einen?
Die haben einen Kaiser.
Ach so, einen Kaiser. Ich denke mal einen König. Ja.
Ja.
Ja. Aber nun. Der Kaiser. Was macht der da? Repräsentativen Shit so?
Ja, ja.
So ja,
Also so einen klassischen Staatsoberhaupt-Shit, so wie das halt so anderweitig auch ist. Ja. Genau. So, also.
Geil, Japan.
Auch einfach, also als nochmal ganz anderes Wrestling-Kulturland.
Ja.
Ich kenne eine großartige Idee. Ja.
Ja, finde ich cool. Warte, ich guck mal, hast du die offen?
Ja. Deiner Liste hast du.
Das ist wirklich ein Wikipedia-Einsatz. Liste der gegenwärtigen Monarchien. Ja, ja. Perfekt. Geil. Okay, Bahamas. Wie geil ist das denn? Lass uns Karibik-Shit noch machen.
Da sind noch diverse andere Karibik-Staaten am Start.
Ach, guck mal, aber Bahamas und so ist auch wie so Antigua und Barbuda und so ist alles Charles.
Ja, ja. Alles. Jamaica ist auch noch dabei.
Ah, okay, da gibt's viele von. Da müssen wir uns für eins entscheiden. Diese ganzen ehemaligen Kolonien.
Wähleweise.
Grenada auch geil. Jamaika wäre natürlich auch lustig. Und dann nochmal Kofi Kingston mit seinem alten Gimmick. Allein wegen Kofi müssten wir Jamaika nehmen. Kofi Kingston, Crown Jewel Champ in Jamaika.
Gut.
Let's go.
Finde ich gut.
Ja.
Finde ich sehr gut.
Geil, ey.
Haben wir schon mal drei? Finde ich ganz fantastisch.
Ist Saudi-Arabien, ist das ein Sultanat oder ein Emirat? Emirat, ne?
Saudi-Arabien, gucke ich kurz, warte. Ist Saudi-Arabien. Warte. Nee, der ist doch einfach.
Oder einfach ein Königreich.
Der ist einfach König, oder? Ja, der ist einfach König.
Okay,
ja.
Okay.
Ja, ja. Gut. Weder noch. So.
Sultan, auch eigentlich mein Lieblingstitel.
Ich finde, Sultan klingt richtig geil.
Ja, ja. Das ist schon heftig.
Von allen Herrschaftstiteln ist Sultan schon der, den ich irgendwie am coolsten finde.
Sultan.
Vom Klang.
Sultan
Lukas. Kaiser finde ich irgendwie weird. Es klingt irgendwie drüber, es klingt wie zu viel gewollt.
Ja, Kaiser ist irgendwie
so. Schlossend. Aber Sultan hat sowas traditionell Erhabenes, so da ist eine gewisse Mystik noch dran.
Ja.
Ja, finde ich auch klangvoller als Emir zum Beispiel. Das klingt einfach wie ein Vorname.
Emir, Vollgas, Schwachsinn. Ne?
So, also jedenfalls, also Jamaica, nur um das kurz abzuschließen, also das, ne? Charles III. Natürlich Oberhaupt, weil Commonwealth und so.
Ja.
Haben wir ja gesagt, zählen wir mit. Deswegen in Ordnung in diesem Fall. Emirate, nur so für eure Bildung, sind Katar, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nehme ich jetzt einfach mal keins. Ich hätte gern.
Würden sie wieder irgendwelche Arenen bauen und irgendwelche Sklaven sterben wieder?
Spanien!
Ey, Alter, Spanien hat ja auch einfach eine Königsfamilie, ja?
Ja.
Ja, natürlich.
So, ja. Allein wegen natürlich diversen WrestlerInnen, die da hart steil gehen würden.
Ja.
So, plus es ist erreichbar von hier, ist geil für uns.
Ja, können wir hin.
Ja, Spanien. Gib.
Übrigens.
Felipe der Sechste, mach mal klar.
Ey, Felipe. Ja. Apropos, können wir hin? Wir müssen gleich auch nochmal darüber reden, dass nächstes Jahr WWE in Deutschland ist, unter anderem.
Ja, im Januar.
Road to Royal Rumble. Lukas und ich werden bei 1 bis 3 Shows sein.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ist ja so.
Ja, voll.
Vielleicht bei allen. So.
Mal gucken.
Müssen wir gerade nochmal schauen.
Genau.
Der Vorverkauf ist jetzt Ende diesen Monats.
Am 30.10. um 10 Uhr beginnt er.
Ja.
Das war eure Serviceinformation. Irgendwo bei einer Stunde irgendwas dieses Podcast extrem willkürlich platziert.
Voll.
Wir haben jetzt 4.
Geil auch, dass Thailand eine buddhistische Monarchie hat.
Das klingt irgendwie widersprüchlich, ne?
Finde ich auch cool. Ey Mann, was ist denn, lass mal gleich noch über die Motherfucking Tongans reden, MFTs von Solo Sikoa.
Mhm.
Tonga, da steht, der traditionell polynesische Königstitel Tui Tonga wurde 1865 vor Beginn des britischen Protektorats durch einen westlichen ersetzt. Die haben auch einen fucking König, Tupou der Sechste.
Krass. Also das ist nicht Bock. Charles, geil.
Nee, das ist gar nicht, das hat mit Mega. Charles nichts zu tun. Britische wurde durch, ja, wurde ersetzt. Also, geil. Ich würde, glaube ich, gerne Tonga nehmen, alleine um da Haku einfach sitzen zu haben.
Ja.
Und die motherfucking Tongans einfach durchgehen zu lassen.
Ja, das ist auch eine krasse Investition in den tongischen Tourismus. Finde ich gut. Finde ich gut. Tongisch, sagt man das so?
Ich will vielleicht nächstes Jahr nach Samoa.
Geil, welches?
Was?
Welches Samoa? Gibt es ja mehrere Samoen.
Alter, da wo hier The Rock herkommt.
Ja.
Okay. Kalifornien. keine Ahnung, samoanische Insel.
Ja.
Keine Ahnung, wie viele Samoen es gibt. Aber muss ein geiler Shit sein da irgendwie. Hab ich Bock drauf. Nur ist super schwer hinzukommen.
Ja.
So unsinnige Umstiege und sowas. Ich hab mal geguckt. Ja.
Ja, es gibt West-Samoa und es gibt noch irgendwas. Oder ist das einfach nur der Name inzwischen davon? Ich weiß nicht ganz genau.
Deutsch-Demokratisch-Samoa.
Ja. Deutsch-Demokratische Samoa. DDS. Wer kennen sie nicht?
Konrad Anuawi Dauer.
Geil. Ja, Spielarten des Samoan-Dings. Okay, aber ich habe irgendwie in meinem Kopf,
Digga, dass es, ich habe gerade einen Witz gemacht zwischen Adenauer und Anuawi-Nauer.
Oh krass, kannst den habe ich gar nicht würdigen? Gecheckt.
Ohne Scheiß.
Wow.
Dank.
Ich habe gar nicht gecheckt, dass es ein Adenauer-Bezug war. Wow.
Ja.
Sorry.
Alles gut.
Ja.
Verzeih dir. Ja. Was haben, fünf haben wir? Fünf?
Ja.
Ja, okay.
Boah.
Königreich 6.
Königreich 6, ich muss Samoa wieder zumachen, das macht zu viele Sidetracks auf. So, ich gönne den skandinavischen Monarchien nix an dieser Stelle.
Warum das denn?
Weiß ich nicht, einfach so ganz blau.
Es gibt so eine wirklich nette Königsfamilie da oben. Sind es die Schweden? Nee, ich weiß nicht.
Ey, ich nehme. Nee. Doch. Doch, gib mir die nächste europäische Monarchie, die ich null check. So, ich finde find ja auch so diese ganze Adelspresse und so immer hochgradig fragwürdig. Ne? Das ist ultra seltsam.
Parallelwelt.
Es ist wirklich absurd. Ja. Aber also ich finde einfach die Vorstellung von einem PLI in den Niederlanden super lustig. Einfach weil das ein mega witziger Slang ist. Man holt Matt Riddle dafür nochmal zurück. RVD Gastauftritt.
Ja.
Das stelle ich mir wirklich sehr, 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 sehr amüsant vor.
Main Event Aleister Black.
Ja, stimmt. Ja. Heimspiel.
Ja.
Gib mir The Crown Juwele.
Geil. Ey Mann, ich glaube, den Niederlanden und so, da, von den Leuten her, alle Niederländer, die ich kenne und so, super sympathische, feierwütige Menschen so.
Ja,
ich glaube, die würden eine richtig geile Show abliefern. Ja.
So. Fehlt noch die Krone auf unseren Crown Jewel Tipps.
Einen haben wir noch, oder was?
Ja.
Alter, diese ganzen komischen Reichen, die lasse ich mal raus hier. Hier Liechtenstein.
Ja.
Wenn der Fürst schon Hans Adam heißt.
Hans Adam.
Leck mich am Arsch.
Hans Adam Knight.
Ich
klicke
jetzt mal einmal kurz
was?
Auf Hans Adam drauf.
Hans Adam Knight.
Das ist doch ein Vampir. Komm, erzähl mir doch nicht, dass das kein Vampir ist. Guck dir das Bild an von dem.
Das geht nicht klar.
Hans Adam, der Zweite von Liechtenstein.
Perfekt, mein Hans Adam.
Ey.
Also, er ist auch nur Fürst, ne? Also, es geht zwar als Monarchie durch, aber er ist auch nur Fürst.
Nur Fürst, ja.
Ich finde Fürst. Ja, Mai. Hast du halt First falsch geschrieben irgendwie?
Ja, ja.
Nee, also das fühle ich nicht. Deswegen fühle ich auch Liechtenstein nicht, weil halt das nur ein Großherzogtum ist.
Ja,
wie wir alle natürlich wissen.
Ja. Hier, was mit der letzten absoluten Monarchie im östlichen Asien? Brunei.
Brunei.
Hasanal heißt der Sultan. Das ist ein Sultan. Ja. Können wir bitte noch einen Sultan haben?
Der Sultan von Brunei.
Der offizielle Titel des Oberhaupts lautet Sultan und Yang di Pertuan, auf Deutsch oberster Herrscher. Das ist die letzte absolute Monarchie im östlichen Asien. Ich plädiere für Brunei.
Alles klar.
Haben auch eine geile Flagge.
keine Ahnung, wie politisch cool das ist. Das ist zweitrangig bei dieser Auswahl.
Der Wahlspruch ist Brunei, Haus des Friedens.
Das ist ungeeignet für Wrestling, aber kann man trotzdem machen.
Ergiebige Erdölvorkommen. Ja, ich dachte, keine Ahnung, die Schützen, die scheinen schon ganz in Ordnung zu sein. Geschichte, warte kurz, mal scannen. Ja, ersten Europäer 1521 dahin, Juan Sebastian war der Erste, haben Moscheen. Hier, der Sultan sieht auch ganz nett aus, hat einen schönen Schnäuzer, hat ziemlich große Ohren für einen Sultan, muss
stimmt,
man sagen.
Stimmt.
Ziemlich große Ohren.
Ja.
Aber das muss nichts heißen. Geil. Brunei.
Okay, nehmen wir Brunei.
Stark. Brunei Reed.
Das Volk hat so geringe Mitbestimmungsrechte, dass man im Falle von Brunei nicht von einer konstitutionellen Monarchie sprechen kann. Super. Aber gut, du hast ja auch gesagt, es ist eine absolute Monarchie.
So große Ohren vom Sultan und er hört nichts. Das Volk geht nicht rein. Ja, genau, absolute Monarchie.
Ja.
Let's go, geil, kann man da hin?
Der Sultan kann zu seinen Lebzeiten einen Thronfolger festlegen. Tut er dies nicht, bestimmt nach seinem Ableben der Erbfolgerat einen neuen Sultan. Ist der Sultan noch minderjährig, regiert ein Regentschaftsrat an seiner Stelle.
Geil, ey. Das sind so richtige Instanzen, die braucht es.
Hm.
So,
Parteien gibt's trotzdem.
Ach. Gut, hätten wir das geklärt. Die nächsten 7 Jahre sind ja gesichert. Oh, du bist bei den kritischen Spalten. Todesstrafe und so ein Shit.
Ja, nach Erlangung der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1984 trat in Brunei ein Strafgesetz in Kraft, das auf dem islamischen Scharia-Gesetz und dem britischen Common Law beruht. Im April 2014 wurden die Gesetze dahingehend geändert, dass die Todesstrafe durch Steinigung wieder regelmäßig durchgeführt werden kann.
Steinigung?
Mhm.
Ja.
Gut, mit dem Tod bestraft werden demnach Mord, Raub, Vergewaltigung, Ehebruch sowie außereheliche sexuelle Beziehungen zwischen Muslimen, aber auch Schmähung des Korans und öffentlicher Abfall vom Islam sowie Homosexualität.
Gut, das kennen wir aus Saudi-Arabien. Das kennen wir aus Saudi-Arabien.
Ja, ist richtig. Aber wir wollen ja einen Podcast vielleicht darüber machen wollen.
Mhm.
Veto Brunei.
Shit. Brunei. Ja, wer weiß, was in Tonga los ist, Alter. Wahrscheinlich nicht sowas.
Ja, stimmt. Das könnte man jetzt auch hinterfragen. Guter Punkt.
Es ist so, so schade. Ich bin ja jemand, der hat sich in seinem Studium so viel mit dem Islam beschäftigt und dem Koran und so, ne? Und Auslegung und wirklich Denkweisen und Auslegung dieses Korans und der Religion. Und so. Es ist so fucking unnötig und geht nicht in meinen Kopf rein, wie so viele Staaten den Islam so krass dumm falsch auslegen können, dass die auf so einen Kack gehen. Da sind so geile Ideen drin. Das ist so eine eigentlich wirklich tolle, weise Religion. Aber ey, die Auslegung von solchen Wichsern wie diesem Sultan mit den großen Ohren, oh, das ist so schade.
Ja.
Das tut mir leid für alle Muslime und Musliminnen, die irgendwie wirklich einfach diese Religion einfach friedlich interpretieren, ey. Oh. Ja. Das ist eine andere. Du suchst eine Alternative gerade, ne?
Ich habe gerade Tonga gecheckt. Tonga scheint sauber zu sein.
Sultan Haku hat alles im Griff.
Ja. In den Niederlanden geht natürlich auch irgendwie weirder Shit. So, aber gut. Ja. Gleich der erste Pick mit Vatikan ist natürlich auch jetzt so mittelmäßig sauber. Gerade was so den Standpunkt zu Homosexualität angeht.
Ja,
und so weiter.
Keine Steinigung.
Ja, ist richtig. Es gibt, ja. Ich finde aber den Gedanken, Crown Jewel in Kanada zu veranstalten, ansonsten auch extrem lustig. Jetzt,
was ist denn da? Da ist doch keine Monarchie.
Na doch, klar.
Wer ist denn?
Ist halt auch Commonwealth. Ist halt auch Charles.
Kanada ist Commonwealth?
Ja. Ja.
Was?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja, ist so.
Warum?
Prinz Charles ist offiziell das Staatsoberhaupt Kanadas, ja.
Das ist ja völlig
König Charles,
verrückt.
Entschuldigung.
Das ist ja irre.
Ja.
Wer war der letzte deutsche König? Weiß man das?
Ja.
Helmut Kohl.
Angela Merkel natürlich. Dings Erster Weltkrieg und so. Danach Weimarer Republik, oder?
Angela Merkel, die letzte deutsche Königin.
Ja, aber weiß man bestimmt. Ich könnte jetzt einen Namen sagen. Er hieß wahrscheinlich Wilhelm, würde ich schätzen.
Oder Ludwig. Ja.
Ja.
Was ist mit dem Lustkönig, Ludwig?
Das war also Österreich, Frankreich, ne?
Frankreich. Frankreich, ja, stimmt. Ludwig.
Ja.
Ludwig Kaiser.
Ja, aber Dings, so Erster Weltkrieg und sowas, ne?
Ja, keine Ahnung.
Ja, ja.
Okay.
Wilhelm. Ist richtig gut gewesen.
Kaiser Wilhelm aber dann.
Genau.
Das war immer nur ein Kaiser.
Ach so, du willst wirklich König wissen.
Ich will wirklich ein König. Ah, ich finde Könige okay. deutlich bedeutsamer als Kaiser. Auch wenn, glaube ich, der Kaiser an sich mehr Macht hat als ein König, historisch gesehen.
Ja, ja. Also es war schon so, dass sich mitunter so Könige dann nochmal zum Kaiser erhoben haben.
Ja, ja.
Ne?
Das
so,
ist
sowas gemeint haben.
Ja. Ach, das wäre ja auch Beckenbauer.
Richtig.
Tatsächlich gewesen.
So der letzte König von Deutschland, bla 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 bla.
König von Deutschland sein.
Ich finde, es wird immer dann nur auf Wilhelm verwiesen, leider. Zwilhelm den Eiten.
Wie heißt dieser komische Schlager-Assi-Song mit König von Deutschland?
Der heißt König von Deutschland.
Ja, wer singt das? Was soll das? Was macht das? Warum
Rio Reiser.
Rio Reiser, stimmt.
Also auch gar nicht so Assi.
Ja, nee, gar nicht. Tonsteine Scherben, Alter.
Später dann reinterpretiert von Echo Fresh.
Wirklich?
Ja.
Tonsteine Scherben, die erste Platte, die ich in meinem Leben besessen habe.
Boah, das ist eine ziemlich stabile Sozialisierung. Ja. Meine erste Platte, die ich hier besessen habe, war Don't Speak, No Doubt.
Oh, krass.
Auch gut, finde ich. Guter Einstieg.
Gwen Stefani, vielleicht mein erster wirklicher Pop-Crush.
Völlig zu Recht.
Die war echt krass und ist sie wahrscheinlich auch immer noch. Ja.
Die ist abgedriftet in die ist so Religionsinfluencerin-Stuff.
Wirklich?
Mhm.
Oh. Okay.
Also so, ja, naja.
Hm.
Ja. Wenn ich das jetzt nicht völlig falsch im Hinterkopf habe, aber ich meine ja.
Gott, unser Bildungsauftrag geht diese Episode aber wirklich steil. Vor allem, was Halbwahrheiten über Popstars betrifft.
Ja.
Wie lange geht diese Top 7?
Die ist fertig jetzt.
Okay, cool. Gut.
Ja. Also ich habe ja Kanada jetzt noch einfach reingepackt.
Ja.
Crowd Rule Kanada wirklich absurd.
Aber
gut ist. Mit gefällt mir richtig gut.
Ja, Bären kämpfen gegen Rusev.
Genau.
Rusev gegen Bär. Geil.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, meine ich doch, genau. Gwen Stefani macht Werbung für so eine Gebets-App. Namens Hello und die ist durchaus, also auch JD Vance findet die auch gut und so. Deswegen ist alles ein bisschen, die ist so in der Ecke unterwegs. Ja.
Benutze nur Apps, die JD Vance.
Lebe so, dass JD Vance nicht die gleichen Apps benutzt wie du.
Ja.
Lebe steht so. Okay. So, JD, apropos JD, zack, zack, von JD McDonagh, der demnächst ein Tag-Team-Match zusammen mit Finn Balor haben muss, gegen AJ Styles und Dragon Lee, kommen wir zu Dominic Mysterio.
Eine so großartige Überleitung, rein inhaltlich.
Die am wenigsten umständliche in der Geschichte dieses Podcasts,
ja,
glaube ich.
Ja, ja. Ich glaube auch. Ja. Krass.
Gut.
Ja. Ja, aber das ist auch alles.
Ey Mann, Dominic Mysterio.
Achso, zu Mysterio, ja.
Ich möchte gerne über Dominic Mysterio sprechen, weil ich diese Brücke schon geschlagen habe.
Ja.
Erstens hat er halt jetzt ein Hals-Tattoo.
Ja.
Einfach ist eine Maske auf seinem Kehlkopf. Sieht sehr funny aus. Aber gut, Dominic Mysterios Tattoo-Geschmack.
Besser als Finn Balor's.
Ah!
Finn Balor's hat so komische... ganz seltsame Dinge auf seinem Arm.
Das ist richtig, aber das geht noch als Arzi durch. Also, da müsste man jetzt in die Einzelheiten gehen, um rauszufinden, wer von beiden schlimmer tätowiert ist.
Finn Balor hat so beschissene Armtattoos, dass er Stulpen trägt.
Die hat er auch vorher schon getragen.
Weil er wusste, was da kommt und sich schon mal dran gewöhnen wollte.
Also, jedenfalls Dominic Mysterio. Goddamn. Wie doll kann man den Namen Mysterio ablegen und durch Guerrero ersetzen wollen?
Ja. Ja.
Also Dominic Guerrero macht mir ganz doll viel Spaß in seiner Lightsheet-Stilhaftigkeit. Herrlich.
Er macht alles richtig, was man richtig machen kann. Dominic Mysterio wirklich nach wie vor der vielleicht unterhaltsamste Wrestler. So, das ist, also was der auch so. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant zu sehen, was er für Reaktionen erntet. Egal in welcher Stadt er rauskommt, es ist immer so ein bisschen anders. Also Australien hat ihn geliebt, gerade Perth hat ihn wirklich auch zugejubelt, aber in den richtigen Momenten, auch dann wieder ausgebuht natürlich, so, aber schon sich grundsätzlich gefreut, wenn er da ist, weil er einfach so unterhaltsam ist.
Das ist halt geil, oder?
So spannend.
Ich finde genau das geil, dieses wir freuen uns über Dominic Mysterio, weil es passiert irgendwas Wildes, weil er halt einfach so lustig ist, aber wir respektieren seinen Charakter als Heel und buhen ihn natürlich aus.
Ja.
Super.
Braucht ein gutes, kluges Publikum so und das hat man dann auch in diesen Städten oft. Aber ja, es macht einfach so Spaß. Und diese Cheats, die er jetzt gerade rausholt, so, ne, die sind tatsächlich mitunter sehr innovativ. Das mit dem Hammer jetzt zuletzt und so. Der hat ja auch wirklich krasse Gegner, gegen die er erfolgreich verteidigt. Ja, ja. So, ne? Penta jetzt irgendwie dreimal weggefickt.
Digga, Hammer gegens Knie. Du scheiß Bastard, was ist denn da los?
Gegen wen war das nochmal?
Ja, gegen Penta.
Ach, war das Penta?
Einfach Hammer gegens Knie, ja, ja.
Er ist so geil, er hat AJ Styles besiegt. Also der hat wirklich ein paar gute Gegner so dabei.
Ja.
Genau, den Hammer in dem Schuh dann irgendwie versteckt. So.
Rusev wartet als nächstes auf ihn.
Er hat Rusev schon besiegt.
Ja, ja, aber der Rusev kriegt ja nochmal ein Match gegen Dom.
Ja, stimmt.
Der hat jetzt, der ist reingegangen in ein Aufeinandertreffen mit Penta, in dem Rusev gesagt hat, so egal wer von euch beiden gewinnt, ich hole mir den nächsten.
Ja, ja, okay.
Genau. Und dann, das ist, glaube ich, auch schon angesetzt, wenn ich mich nicht irre. Oder ja, bin mir jetzt nicht sicher, aber Rusev will auf jeden Fall das Match haben.
Also die krasse Nummer bei Mysterio ist halt auch, dass er sich jetzt endgültig von den Frauen emanzipiert hat. So.
Stimmt.
Er funktioniert jetzt ohne Rhea Ripley und ohne Liv Morgan. So.
Und ohne Roxy.
Ja, das war ja immer nur so angedeutet. Das war ja, keine große wirkliche Sache. So.
Nein, aber sie hat sich ja vor allem an seine Seite mitgestellt.
Das hat sie so. Ja. Sie hatte auch ein bisschen, genau, aber da war Liv Morgan auch noch ein bisschen am Start.
Ja.
Und da wollte man, glaube ich, ein bisschen mehr raus erzählen. Da hat sich Liv Morgan verletzt und da hat man das mit Roxy und Dominik ein bisschen fallen lassen. Da passiert nicht mehr wirklich viel. Aber ich finde es grundsätzlich interessant und wichtig, dass Dominic Mysterio alleine stehen kann.
Ja.
So, denn er steht wirklich sehr bewusst alleine. Teilweise erzählen sie ja sogar eine Isolationsstory mit ihm, so, weil Finn Balor ein bisschen gegen ihn intrigiert und so. Da gibt's ja Twist innerhalb von Judgment Day. So, das heißt, Mysterio funktioniert einfach wunderbar mittlerweile alleine, holt sich in Mexiko Titel, so, ist Triple H Champ. So.
Mega Champ.
Mega Champ. Also das ist eine unaufhaltsame Erfolgsgeschichte von Mysterio. Der ist einfach so geil performt, wie es niemand könnte mit dem allem, was dahinter steht. Diese Historie, wie man diesen Charakter entwickelt hat, wie man ihn gezeichnet hat. Das ist 1A-Story. Der Charakter ist einer der besten im Wrestling.
Ja, ist ein geiler Typ. Ey, ja. Also ohne Witz jetzt einfach. Wir haben uns so viel über den lustig gemacht, aber der ist ja auch einfach den richtig steinigen Weg gegangen, mit malträtiert und ausgepeitscht werden von Seth Rollins. So. Und ey, ich habe heute erst, glaube ich, irgendwo so ein Vergleichsbild gesehen mit Rey Mysterio vor 5 Jahren und Rey Mysterio heute. Er sieht auf beiden natürlich extrem albern aus.
Ja.
Aber trotzdem diese Entwicklung von diesem Boobyface zu dem Character Boobyface, das er jetzt ist, weil das Boobie-Gesicht hat er halt immer noch.
Cool.
Aber was da so alles auch für absurde Geschmacksentscheidungen in der Gestaltung seiner Kopfbehaarung stecken, zum Beispiel.
Ja.
Der ist schon special. Ey, erzähl mir, was du willst. Der Typ ist besonders. So, nicht jeder kann so eine Karriere machen. Völlig unabhängig davon, wer sein Vater ist. So, der schmeißt sich rein, der gibt sich her.
Ja.
Und der delivert halt einfach. Der delivert sowohl im Ring als auch am Mic. Ich rümpfe immer wieder die Nase über Leute, die mir dann irgendwo im Internet drinne, also nicht mir persönlich, glücklicherweise, aber irgendwo irgendwas hinraunen von wegen Dominic Mysterio sei scheiße, so. Nee, so, also sorry, guck genauer hin, bitte. Nein, ist wirklich nicht der Fall.
Ja. So. Und hält dabei auch noch K-Fab total aufrecht, wenn man den mal so in Interviews und so außerhalb von WWE Gefilden sieht und hört, der hält K-Fabe so aufrecht, wie das kaum jemand tut momentan in der heutigen Welt. So, es ist so lustig, dass er immer wieder in seinen Charakter abdriftet.
Ja.
So, es ist Gott, ja, das ist so stark. Ja, super, super spannende Personalie, Double Champ. So, Zukunft ist großartig für ihn.
Wunderbare Überleitung zu Stephanie Vaquer.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das als Champ bezeichnen kann, diese Crown Jewel Championship.
Ja.
Ist ja einfach Quatsch.
Ist richtig. Wenn man es akzeptiert, dann ist sie aber, laut ihren eigenen Worten, die erste Person überhaupt in der Geschichte von WWE, die 4 Titel in einem Jahr erringen konnte.
Oh, krass. Ja. Unterschiedliche Titel, muss man dazu sagen, genau. Weil sonst hätte R-Truth gewonnen.
Ist richtig.
Ja.
Ja.
Das okay, krass. Ja.
Das ist schon, also ne, NXT North American, dann ihr Women's Title plus jetzt der Women's Crown Jewel Title.
Warte kurz. Kalani Jordan, NXT North America, NXT World Title und jetzt TNA Title. 3 nur. Ja, ja, okay. Ja.
Ja, ey Mann, Stephanie Vaquer, Alter. Also, wir haben das letzte Mal, als wir über sie sprachen, das war in unserer letzten Episode, das war vor fast 4 Wochen, fiel der Begriff Würde. Und Würde ist immer noch das Wort, das ich einfach angebracht dafür finde, wie sie sich präsentiert. Das ist, ich finde es so krass, ich gucke der so gerne zu. Ja. Auch die, also wie sie in das Match gegen Tiffany reingegangen ist, wie die beiden reingegangen sind, ne? Also das hat auch richtig Bock gemacht. Mhm. Was die sich jeweils, also wie geil Tiffany Stratton auch abliefert, wenn sie eine geile Gegnerin hat. So, mhm. Das gleichzeitig zeigt aber auch den Unterschied zwischen beiden. Tiffany Stratton ist einfach nochmal ganz woanders, wenn sie jemanden hat, der athletisch einfach ihr das geben kann, was sie braucht, damit sie an ihr Leistungslimit gehen kann. Stephanie Vaquer kann einfach mit jeder ein fantastisches Match ballern. So. Ja. Das war Zucker. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende der Finisher tat weh.
Glaube ich auch.
So,
ich glaube, das hat richtig weh.
Wie Stephanie Vaquer da noch mit der Hüfte auf Tiffy gelandet ist.
Spinal Tap ist aber auch wirklich ein gefährlicher Move.
Ja,
ist er. Kannst du sehr schlecht steuern.
Ist er. Ja. Vor allem ist sie blind gesprungen, ne? Also Tiffany hat sich positioniert und Stephanie Vaquer hat nicht mehr nach hinten geguckt, wo sie hinspringen muss, sondern sich darauf verlassen, dass sie schon richtig liegen wird. Und in der Luft weiß ich nicht, wie viel man da noch ändern kann am Flug. Mhm. Aber gut, egal. War das kürzeste Match des Abends tatsächlich, das hätte ich so nicht erwartet. Hat aber Spaß gemacht. Und ich, also keine Ahnung, ich finde, ich hätte all mein Geld auf Stephanie Vaquer gewettet.
Ja.
Ich finde das nur folgerichtig. Ich finde es richtig krass, dass sie das mit ihr durchziehen, so. Dieser fucking Crown Jewel Ring am Primera Finger.
Ist geil.
Ist so eine geile Erscheinung.
Perfekt für Vaquer und Roman Reigns, dieser Ring.
Ja. Ja. Und wie sie sich dann, und dann dieses Aufeinandertreffen mit Roxy bei Raw. Ja, Mann, das wird ein Match.
Poh. Ey, wir kriegen dieses Match jetzt, ne?
Also, Stephanie Vaquer, Io Sky, Stephanie Vaquer, Tiffany Stratton, Stephanie Vaquer, Roxanne Perez. Ja. Women's Wrestling, Wrestling generell. Was willst du denn noch an Qualität haben? Das es ist irre.
Ja.
Mit 4 R. Irr-re.
Ja.
Ja.
Ja. Ich weiß, das ist das Geilste, was man so machen kann.
Also, heftig.
Roxanne Perez liefert halt auch jede Woche immer wieder krass ab, so. Mit Vaquer hat man einfach wirklich alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Wrestler oder eine Wrestlerin hatte, wo ich sagen würde, dass man einfach alles richtig gemacht hat, seit sie oder er da ist.
Ja.
So, es ist einfach der Wahnsinn. Der NXT-Run war perfekt in all der Kürze, mit all den Geschichten, die man so gemacht hat, alles, was man ihr so gegeben hat, was man mit ihr probiert hat, ihre Präsentation, das, was man, wie man sie atmen lässt, so mit der Aura, dass man sie nicht beschneidet, so mit dem, was sie lebt, dass man ihre Persona hinter dieser Figur Stephanie Vaquer wirklich einfach komplett zulässt. Mhm. So. All das, für das sie steht, so, und das kannst du halt nur mit jemandem machen, die das halt wirklich ernst meint, so, ne, und die das halt wirklich lebt. So, da ist keine große Show hinter. Natürlich wird sie inszeniert, aber da wird nur das in Szene gesetzt, was sie halt wirklich ist, so. Und das ist das Besondere und das Erfolgsrezept von Stephanie Vaquer. Und das ist leider recht selten im Wrestling, dass du solche Charaktere hast, die du dann so nutzt, vielleicht hast du solche Charaktere und sie werden oft nicht so eingesetzt, weil die entscheidenden Personen dahinter irgendwas anderes mit denen vorhaben, irgendwas anderes sehen oder so. Bei Verkehr geht das halt alles auf. So, da hast du diese Person und Triple H oder wer auch immer verantwortlich ist, gibt ihr genau das oder lässt sie genau das tun, wofür sie steht. So. Mhm. Und ich, gerade bei diesen, bei Io Sky haben wir das ja, das war Wrestlepalooza, ne? Io Sky gegen Verkehr.
Ja.
Genau, das Match hat die Show gestohlen. So.
Ja.
Da haben wir noch etliche Lobeshymnen auf diese beiden Wrestlerinnen gebracht. So, ne? Das sind halt diese wenigen Leute, die du im Roster hast, die das halt einfach leben und leben müssen. Das sind nicht irgendwelche Leute, die einfach irgendwie dazukommen, irgendwie Bock drauf haben, dann auch ein gewisses Talent mitbringen, so, sondern das sind Leute, die müssen das tun, die dürfen nichts anderes tun. So, das ist einfach crazy. Und da unterscheidet sich so eine Verkehr auch von einer Stratton zum Beispiel oder so,
ja,
die sich macht und die gut ist und so, aber die das noch nicht so leben kann, wie das Stephanie Verkehr oder Io Sky oder so leben. Mhm. So, das ist einfach, Becky Lynch würde ich auch sogar fast dazu nehmen. So, für zu diesen besonderen Menschen, die das, die Wrestling einfach so inhaliert haben und in ihrer DNA haben. Ja, ist ein Traum. Ist ein Traum, solche Leute sehen zu dürfen.
Ich bin richtig froh darüber, dass man sich dazu entschieden hat, Stephanie Verkehr genau das sein zu lassen. So, also, man hätte ja auch versuchen können, ihr stärkere, umfangreichere Sprechparts zu geben, so, sie da mehr in Training reinzusetzen, ihr mehr auch Rolle im Sinne von halt einer Rolle, die sie spielen soll, zu geben und so weiter und so fort, wie das ja bei Io zum Beispiel auch ist, ne? So, und man hat sich dazu entschieden, das nicht zu machen, so. Und überleg mal, du hast halt ein absolut klares, dafür, also wirklich geliebtes Babyface in ihr und du lässt sie trotzdem Einzelgängerin sein. Andere Faces, die ihr begegnen, die sind nicht ihre Best Friends, die umarmen sie nicht, die sind nicht auf Kuschelkurs oder sonst irgendetwas, sondern die treten ihr mit Respekt gegenüber.
Stimmt.
Das ist so ein fundamentaler Unterschied gegenüber ungefähr allen anderen Beziehungen zwischen Faces, ganz besonders in Women's Division. So. Ja. Sie ist eine Einzelgängerin, sie ist la primera, sie will nur das sein, so. Sie respektiert andere, sie geht auch mit Tiffany Stratton zum Beispiel in ein gemeinsames Tag-Team-Match, ne, dann gegen Julia und überfährt sie und Kiana James nebenbei nochmal ein bisschen, so, während die sich aufplustern, so. Aber sie ist nicht da, um irgendjemandes Freundin zu sein, sondern sie trägt immer noch diesen Anspruch, hallo, ich bin La Primera, kommen Sie mir bitte nicht zu nahe, so. Meine Emotion gilt dem Wrestling und gilt dem, was wir hier mit uns allen Fans dann meinetwegen auch noch haben, aber ansonsten, bitteschön, immer noch, ich bin die Eins und dabei bleibt es, bitte.
Stimmt.
So. Das finde ich schon special, dass man das durchzieht und sie nicht halt in irgendwelche Beziehungen reinzwängt, während man sie da halt so durchpusht. So, das machst du sonst eigentlich nur bei Heels, dass die so richtig für sich stehen dürfen.
Das ist voll die wichtige Beobachtung tatsächlich. Ist mir noch, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich nehme das einfach so hin und finde sie wahrscheinlich deswegen auch unterbewusst geil. So, aber ja, das machst du ja sogar mit Rhea Ripley, die sich dann irgendwie mit Io Sky irgendwie zusammentut und die umarmen sich und das ist alles cringe und dumm auch und so. Du hast mit Lyra Valkyria.
Ja.
So, alles diese Leute, die du gerade so als Babyfaces hochziehst, so, die haben alle diese Beziehung zu irgendwelchen Leuten immer.
Und es geht noch einen Schritt weiter eigentlich. Stephanie Verkehr hat keine Freunde und hat keine Feinde. Sie steht einfach für sich. Also weißt du, sie hat ja auch keine Fäden im Sinne von, sie hasst irgendwen und da ist irgendwas Persönliches. Nee, es geht straight up einfach darum, die Beste zu sein. Nichts anderes ist bisher Thema bei Stephanie Verkehr.
Stimmt.
So. Und das finde ich richtig geil.
Das stimmt, wenn die Heels entgegentreten, und das passiert ja auch oft so, da kommt halt mal irgendwer an und nervt sie so, dann ist sie halt einfach so, ja, fuck, ja, nervt, aber okay, komm. So, sie steht ihre Frau dann so, aber geht dann halt auch weg oder so, oder macht halt und zeigt halt im Ring einfach dann, dass sie und fegt sie dann halt weg so.
Auch so mit Roxy jetzt halt, ne? Roxy tritt ihr halt gegenüber und pöbelt sie an und sie ist so, ey, do something about it und dreht sich weg.
Ja,
guckt nochmal gern Publikum und dreht sich ihr dann wieder zu und gibt ihr halt einfach nur einen Stare-Down von so, und jetzt? So.
Ja.
Ich finde das total gut. Ich finde dieses
krass.
dieses Unemotionale, das halt auch so, also, und ich meine das gar nicht im Sinne von, sie ist ja nicht kalt dabei, ne? Nee, aber nee. Sie hält es halt einfach professionell und sportlich, ja. So, ja. Ohne dass das jetzt groß zum Thema gemacht wird. Sie macht es einfach in einem, ja, Selbstverständnis, mit dieser Selbstverständlichkeit. Das mag ich total gerne. Das mag ich wirklich gerne.
Ist geil.
Weil das sie halt nicht aus der Reserve lockt, diese Erhabenheit, die sie halt dabei hat, zu brechen. So, sie wird nicht emotional herausgefordert, und wenn sie es wird, dann lässt sie sich halt nicht darauf ein. So, und das finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut und sehr wichtig. So, weil daran kann so ein Status auch ganz schnell bröckeln.
Total, wenn man da zu viel macht in irgendeine Richtung, schwierig. Und sie hat halt das Charisma, die Aura, um diese Gratwanderung zu meistern. So, ne, weil du musst halt wirklich bei dieser Geschichte aufpassen, dass du nicht einfach richtig arrogant wirkst oder so.
Ja.
Wenn du sowas bringst, so, ne? Ein anderer, der das machen könnte, wäre noch Gunther. Bei dem hat man aber dann die arrogante, überhebliche Schiene eingeschlagen, so. Der könnte das aber auch gehen. Vielleicht, wenn er jetzt zurückkommt oder so. Keine Ahnung. Mit ihm könnte man das auch machen, weil er halt auch dieses Sportliche inne, so.
Ja. Aber Gunther ist halt auch viel sauer.
Gunther ist sehr viel sauer. Der ist durchaus sehr emotional. Also dem pissen die Dinge halt an, die da passieren. So, ne? Ja.
Und ich finde es halt krass. Also ich finde es tatsächlich krass und sehr bemerkenswert, dass man das halt mit einer Frau macht. So, weil also Buddha bei die Fische, viele Geschichten im Wrestling mit Frauen sind halt sehr doll klischeehaft und sehr doll in so typische Geschlechtsbilddinger gehend, weißt du, mit all der Impulsivität und Zickenkriege hier und da und all so ein Scheiß.
Klar.
So, und nichts davon findet statt bei Stephanie Verkehr. Gar nichts. So. Ja.
Und genau deswegen ist sie halt auch wahrscheinlich die beste Leitfigur und Vorbildfigur auch irgendwo. Ja. So, ja.
Und aber auch das wiederum, ohne irgendwen zu bemuttern oder sonst irgendetwas. Weißt du, sie steht nur für sich selber. Also ich weiß nicht, ich finde, das ist eine sehr bemerkenswerte Entscheidung irgendwie.
Ja.
Das ist schon cool. Das ist schon echt geil, dass so die Kernkategorie irgendwie für ihre Beziehung zu anderen einfach Respekt ist. So.
Das stimmt. Und die emotionale Seite, die man nicht unbedingt mit Professionalität im klassischen Sinne verbindet, die kommt dann zum Tragen, wenn sie halt wirklich ihre Erfolge feiert, zum Beispiel. Wenn sie mit ihrem Vater dann irgendwie bei Wrestlepalooza auf einmal feiert, irgendwie. Völlig authentisch, ehrlich dann irgendwie diesen Familienaspekt losgeht. Wenn sie jetzt diesen Crown Jewel Title gewinnt und dann anfängt zu weinen, nachdem Triple H den Titel umgebunden hat. So, das sind halt die Momente, da kann sie dann loslassen, so. Ja. Da hat sie dann etwas erreicht und ist sympathisch nahbar.
Ja.
So, das ist sie nicht, wenn sie da backstage steht mit Gonzales oder so, ne? Ja. Irgendwie so, und das zeigt dann auch wieder, weil das musst du auch zeigen. Du musst das auch zeigen, sonst machst du sie zu einer Maschine irgendwie so.
Ja.
Aber genau, dass es diese Momente gibt, ist dann halt genau dieser wichtige Kontrast zu dem Professionellen, so.
Total wichtig. Ja. Sehr 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 schön, ja.
Nur dann wird das Professionelle auch wirklich professionell in dem Abgleich dazu, zu solchen Momenten und so eigentlich.
Ja.
Er ist ein ganz bemerkenswerter Charakter. Also ich glaube, also gut, dass du das aufgemacht hast, das Thema. Ich hätte da so gar nicht drüber nachgedacht. Ich nehme das einfach so hin bei ihr. Aber das ist wirklich total bemerkenswert. Weil es gibt diese Charaktere eigentlich so gar nicht, die das so handhaben.
Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Ausspielen von der Schwäche von ihr ist. Ne? Vielleicht ist sie einfach eine wirklich schlechte Schauspielerin, was so Emotionssachen angeht, im Sinne von Fäden und im Sinne von wütend, also weißt du, so anderen Stuff. Kann ja sein, aber selbst wenn es so wäre, dass es deswegen so ist, das so zu spielen funktioniert ja nur, du hast es vorhin gesagt, weil sie eben diese Aura und dieses Charisma so darstellen kann. Ne? Also selbst wenn es eine Schwäche kaschiert, betont es gleichzeitig eine große Stärke von ihr, die in dieser Form, also ungefähr allen anderen Wrestlern, egal welchen Geschlechts, die ich kenne, abgeht. So.
Ja.
Und das ist schon geil. Und ich mag wirklich auch sehr gerne, dass sie diese Momente hat, die du gerade ansprachst, wo sie emotional wird, die dann irgendwie mit Wrestling und der Liebe zum Wrestling zu tun haben, weil das sie nahbar macht, weil sie das dann ja auch gegenüber den Fans ist, ne? Wie sie auf so ein You Deserve It zum Beispiel dann reagiert. So, und da auch nochmal kurz emotional wird, so, weil das von einem emotionalen Punkt kommt, weißt du? Die Leute lieben das ja, was sie tut, und dieses Wrestling, die sind da, die haben Tickets dafür bezahlt, so, das sind Fans, und sie teilt mit denen diese Liebe, so, und deswegen ist das etwas, das emotional an sie herantritt, weil sie hat mit denen keine kompetitive Beziehung, aber mit ihren Mitbewerberinnen mag sie zwar die Leidenschaft für Wrestling teilen, aber es gibt halt dieses Kompetitive und das steht dann doch bei La Primera an Stelle 1. So.
Ja.
Ist total geil. Also es ist voll schlüssig, sie so darzustellen. Und deswegen umso geiler, wie besonders es ist. So. Schön.
Ja, da geht wirklich alles zusammen.
Steffi, ey. So.
Stefanie. Ja. Schön, schön. So.
Ja.
Präsentation, müssen wir auch nochmal drüber reden. MFTs, Motherfucking Tongans, Alter.
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die sich freiwillig My Family Tree nennen, weil das sind ja mehrere. Deswegen, also für mich bleibt, bis mir jemand das Gegenteil beweist, steht es für Motherfucking Tongans.
Ja, natürlich.
Ja.
Das ist safe jetzt für mich. Also da gibt es keinen Vertun.
Alles klar.
Also.
Ja, gut, ja. Dann haben wir uns ja geeinigt.
Ja, geführt von dem einen Samoaner Solo Sikoa, Alter.
Ja.
Ja, Tama Tonga kam zurück jetzt.
Ja.
Kürzlich und hat altes Guerrillas of Destiny Facepaint. So, die anderen auch, by the way. Mhm. So, Tangaloa.
Tala Tonga.
Und
Cobb.
Wie heißt Cobb nochmal?
JC Mateo.
Oh, komischer Name.
Ja.
Jesus.
Christus.
Jesus Christus Mateo, ja. Hört den ganzen Tag Gwen Stefani.
Ja. Jeremias Cornelius. Mateo.
Judas. Chimäre möchte ich gerne nochmal wieder.
Judas ist gut. Judas Christus Matthäus.
Ja, Matthäus, Alter.
Ja.
Geil.
Ja.
Ja, aber wichtig ist, Tama Tonga ist zurück.
Ja.
Ja. 10 Kilo mehr drauf. Apps sitzen nicht mehr so, wie es vor der Verletzung war. Aber sei ihm gegönnt, der Mann ist auch schon über 40. Motherfucking Tongans sind jetzt auf jeden Fall sehr viele mutterfickende Tonguaner, Tongolesen. Ja. Die Faction ist gigantisch und hat offenbar Ambitionen, weil Solo Sikoa seit Wochen in einzelnen Vignetten immer wieder einzelne Mitglieder irgendwie hervorhebt.
Ja.
So, und die wirklich overbringt. Und das ist, ich habe das schon mal damals irgendwann mal gesagt, vor Monaten, dass Solo Sikoa eigentlich die viel bessere Führungsfigur ist als Roman Reigns.
Ja,
so.
Hast du.
Weil Roman Reigns Leute manipuliert und irgendwie wirklich weird angeht und führt, während Solo Sikoa tatsächlich immer sowas wie empowering vorlebt so und den Leuten immer ein bisschen was mitgeben will. So. Und ich habe das Gefühl, das läuft gerade wieder. Und ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Also wie siehst du das? Ist das eine Sache, die... Irgendwie so Midgard-Ficker, die jetzt irgendwie dann doch auch irgendwie nichts reißen werden? Oder kann das echt mal richtig durch die Decke gehen mit denen?
Ey, das kommt ganz drauf an, ne? Also ich meine, jetzt das erste Ziel, was sie sich auserkoren haben, ziemlich schnell, waren dann ja Sami Zayn und Shinsuke Nakamura, der zurückgekehrt ist mit altem Theme-Song.
Der war halt leider dabei. Aber Kollateralschaden, aber ja.
Aber dennoch.
Ja.
Dennoch, Shinsuke Nakamura. Ich wollte nur einmal kurz.
Ach so,
Shinsuke Nakamura
so, ja.
Ist zurück mit altem Theme-Song und mit singendem Publikum.
Ja.
So, alle Mystik wieder beiseite geräumt.
Das war die dümmste Idee ever, diese Mystik-Scheiße, glaube ich.
Ja, zumindest so, wie man sie dann letztendlich gemacht hat.
Ja.
Hätte man jetzt machen können, rund um den Release von Ghost of Yotai, noch ein bisschen Geld mitnehmen von Sony. Aber gut, vielleicht haben die auch dagegen, ich weiß nicht. Jedenfalls. aber das cool. Weiteres einfach US-Title-Gem.
Ja.
Und dann kommen halt die Motherfucking Tongans und Mutterficken die beiden da durch. Und tauchen dann ja nochmal auf, als die Wyatt Six in Abwesenheit von Onkel Howdy die Street Profits, glaube ich, besiegt haben, ne? In einem Tag Team Title Match.
Haben sie.
Und dann stehen sich diese beiden Factions halt so gegenüber und ausgerechnet Nikki Cross steht dann einfach so ihre Frau gegen Solo Sikoa. Ziemlich funky Anblick.
Ja. Die hat die vertrieben.
Schon, ne? Es war schon irgendwie geil.
Ja.
Leute waren auch direkt holy shit. Das fand ich schon krass.
Sofort so. Holy shit Chance.
Und das ist schon geil. Ja. Das ist jetzt erstmal von der Wirkung, weil das einfach zwei verrückte Haufen sind jeweils.
Mhm.
Erstmal cool. Aber für mich halt echt, das kann nur so eine Zwischenstation sein, weil für jedwede Absichten, die man mit so einer Faction haben könnte, ist halt dieses Tag-Team-Title-Ding gegen die Wyatt Six eine Nummer zu klein. Das fände ich echt zu wenig. Mhm. Also ich fände es geil, wenn das der erste Schritt ist, weil es dieses Empowering-Ding, was du gerade angesprochen hast, von Solo untermauern würde, wenn ihr erster Titelanspruch eben keiner für ihn ist, sondern einer für die anderen.
Ja.
Und er sich jetzt echt erstmal auf das Mafioso-Sein konzentriert. Ja. Er ist ja der Einzige ohne Facepaint. So, de facto sieht er aus wie ein Manager zwischen halt einem Haufen Gorillas of Destiny.
Ja.
So, ne? Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob die eine relevante Faction sein sollen und wirklich Unruhe stiften oder ob das halt so ein Tag-Team-Title Quatsch ist, wie das halt die Wyatt Six sind, so, was man halt so auspackt und dann wieder in die Kiste packt und dann wieder rausholt, damit das Publikum, also weißt du, das ist ja wirklich so, man macht die Kiste einmal kurz auf, dann ist kurz ein bisschen Freakshow, dann macht man die Kiste wieder zu und stellt es weg und kümmert sich um die eigentlich wichtigen Sachen, so. Also ich meine, das ist gar nicht despektierlich, aber das ist ja wirklich so ein Gag zwischendurch einfach.
Ja.
Ich hoffe, da ist mehr drin, weil ich hab Bock auf die. Ich hab ehrlich Bock auf die, weil ich denk mir, ey, wenn du eine Faction halt besonders machen willst, dann go for it. Dann mach es auch. So.
Ja. Das sind halt keine Kinder, ne? Also die Leute da in dieser Faction.
Hikuleo noch am ehesten.
Hikuleo also Hikuleo am ehesten so. ist halt der Unerfahrenste tatsächlich. Solo Sikoa hat bewiesen, dass er in kürzester Zeit bewiesen, dass er halt wirklich ein richtig guter ist so. Und die anderen, das sind halt alles wirklich Ü40 Männer, die schon alles gemacht haben im Wrestling so. Und jetzt im Herbst ihrer Karriere nochmal bei WWE anfangen. So, und ich habe halt wirklich Respekt, das mag auch an meinem mittlerweile fortgeschrittenen Alter irgendwie Ende 30 liegen, so, dass ich mit diesen erwachsenen Menschen da irgendwie mehr connecten kann, glaube ich, als mit irgendwelchen Kids so. Ich nehme die halt wirklich, oder ich sag mal so, ich würde die gerne sehr ernst nehmen.
Ja.
Irgendwie so, weil ich weiß, was die alle können. Ich weiß, was so ein Jesus Christus Matthäus eigentlich wirklich kann. So, das ist ein absolutes Biest im Ring, so. Hm. Wenn man den freilaufen lässt, dann fickt er das ganze Roster weg, so. Also keine Ahnung. Also ich wünsche mir wirklich, dass man mit denen mal richtig steil geht. Das sind halt ein bisschen viele, so. Also die Faction ist eigentlich total übermächtig, weil Numbers Game kannst du gegen jeden locker alles gewinnen, so. Ist auch für mich ein bisschen unrealistisch gewesen, dass die dann zurückgegangen sind, irgendwie gegen Wyatt Six. So, habe ich jetzt interpretiert als, okay, ist halt nur so ein, wir zeigen mal, dass wir was wollen.
Ja.
Und schlagen halt zu, wenn es halt wirklich um was geht.
So ja, so ein bisschen Ding. Anspruch anmelden und dann let's fight another day mäßig.
Genau.
Ja, voll.
Und ich kann mir vorstellen, dass sie es jetzt so machen, dass sie jetzt erstmal den US-Title holen und zwar für JC Mateo.
Mhm.
Weil das der erste war, den Solo Sikoa über so ein Video halt irgendwie ein bisschen gepusht hat.
Mhm.
Dann halt die originalen Gorillas of Destiny so, dass das Tama Tonga und Tangaloa jetzt machen quasi mit den Tag-Titles.
Mhm.
Was gibt's noch? World-Title.
Der dann ist halt noch Tala Tonga, ne? Was soll...
Ja, Tala Tonga wird nichts machen in den nächsten. Ist auch der untalentierteste mit Abstand von den ganzen.
Übrigens, ich habe gerade noch mal kurz geguckt, ist auch tatsächlich immer noch so, dass Solo Sikoa der Jüngste im Bunde ist. Tala Tonga ist 2 Jahre oder so älter.
Ach, als wirklich? Ja. Okay, ja.
Solo 32.
Ja. Wenn ihr auch Tala nennt, weil er tall ist.
Ja.
Er ist richtig dumm.
Ja. Großer Tonganer.
Ja.
Oder großer Mensch aus Tongo.
Ja. Ja, da haben wir auch.
Nee, weißt du was? Das Ding ist, sein richtiger Vorname, sein bürgerlicher Vorname ist Taula. T-A-U-L-A. Also, es ist einfach seinem
wirklich
ehrlichen Namen auch durchaus nachempfunden.
Krass. Ja. Dann hättest du auch Taula.
Taula Koloa Matangi.
Ja, okay.
Das ist gar nicht so weit entfernt.
Das stimmt.
Ja. 34 ist er.
Ja. Ja, also ich habe irgendwie Bock auf die.
Ja.
Lasse machen. So, diese Holy Shit Chants, die sind halt immer krass. Die kommen halt sofort, wenn du irgendwie Factions gegenüberstehen hast. Das hast du bei WWE super selten.
Mhm.
So, bei New Japan oder so ist das ständig. Also jede Woche irgendeine Faction gegenüberstehen. Aber bei WWE ist das wirklich eine Rarität. Und wenn das dann noch irgendwie Heel-Factions sind, hast du da einen besonderen Drive drin, so irgendwie. Ich erinnere mich noch selbst in meiner emotionalen Reaktion damals, als das erste Mal The Shield gegen die Wyatt Family standen.
Uff.
Das war eine richtig krasse Nummer so. Und natürlich kam das jetzt nicht da dran, aber ich verstehe schon die Mechanik dahinter, dass man das krass findet, gerade auch in der Halle, wenn das Licht ja. aus ist und die Charaktere halt so albern sie zum Teil sind, aber irgendwie trotzdem eine Wirkung haben und wenn es erstmal nur ästhetisch ist, so.
Vor allem, die kam ja auch raus, während noch dieses Wyatt Six flackern war.
Absolut.
Das war ja
auf einmal haben die den Ring geändert und dann kommt es auch wieder geil zum Tragen, dass das auf einmal so viele sind, die auch noch mit ihrem Facepaint dann wie die absoluten Todficker aussehen, so.
Ja.
Die sich dann auf einmal so an verschiedenen Stellen des Rings hochseilen, so. Alter Schwede, also das hat schon einfach eine Grundgefahr so inne.
Ja.
Geil. Also, ja, let's go. Let's go.
MFT, wenn es MTF gewesen wäre, dann hätte es zum Beispiel Todficker sein können. Beim M hätten wir noch überlegen müssen, was. Aber nee, dann stimmt es doch nicht.
Ja,
okay. Bleibt doch mal Motherfucking Tongans.
Ja, auch nicht schlimm.
Okay.
Ja. Jo.
Apropos Dings, Familie, Solo Sikoa und sowas. Roman Reigns und die Usos.
Ja.
Roman Reigns und die Usos. Auch so eine Geschichte gerade nochmal. Wir hatten Roman gegen Bronson Reed. Wir hatten das Einmischen der Usos, obwohl Roman sie gebeten hatte, mach nicht. Wir haben Roman, der das Match trotzdem verliert. Mhm. Und wir haben, wie er echt sauer darüber ist, dass die rausgekommen sind.
Ja.
So. Und dann hören wir halt, wie er noch sagt, the whole world thinks I can't do shit on my own. So.
Ja.
Als so Statement, als Begründung dafür, warum er sie nicht da draußen haben wollte, warum er es halt alleine machen wollte, so.
Ja.
Und das treibt die beiden jetzt halt um, die Usos, ne? Also Jay sowieso schon länger, so. Jay wird ja inzwischen auch von anderen als Lil Roman bezeichnet.
Ja.
Und Jimmy versucht irgendwie die Familie zusammenzuhalten, während Roman sagt, I love you, but I don't want to see you until Christmas.
Ja.
So, ja, was gibt dir diese Familie gerade? So.
Das zeigt mir eigentlich, dass sich in den Charakteren relativ wenig verändert hat.
Mhm.
Die sind schon noch alle irgendwie die, die sie auch damals waren. Nur die Gemengelage drumherum ist jetzt ein bisschen anders. So, Roman Reigns behandelt die Usos eigentlich immer noch ein bisschen assi von oben herab, so.
Ja.
So grundsätzlich.
Sagt Jay auch.
Manipuliert auch weiterhin irgendwie, gerade Jay Uso. Jimmy ist immer noch so ein bisschen, ja, hat eigentlich irgendwie die richtigen Denkweisen und Perspektiven auf die Sache und hat die nobelsten Motive, so Dinge zu tun, aber kommt auch nicht so richtig gegen seinen großen Cousin an. So, Jay ist halt sehr emotional und will irgendwie auch das Richtige tun, weiß aber nicht wie und sein Temperament geht da mit ihm durch und also die sind eigentlich die, die sie immer waren. So, und das finde ich eigentlich erstmal konsistent und geil. So. Mhm. Ja, jetzt muss man halt schauen, wie sich das dann entwickelt. Also ich weiß nicht, was man da vorhat. Ob man da jetzt nochmal die drei weiter irgendwie zusammen losschicken will. Ob man da jetzt, was man da erzählt, es erschließt sich mir gerade nicht so richtig.
Ich habe das Gefühl, es ist jetzt die dritte von drei Character-Storylines. Wir haben zuerst Roman gehabt, wir haben Tribal Chief.
Mhm.
So, wir haben dann die Emanzipation von Jey Uso gesehen, so, der darüber halt einfach ein Star geworden ist. Man kann das nicht kleinreden, der ist ein Star.
Ja.
Einfach auch als Solo-Akteur. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist die Geschichte von Jimmy.
Hm.
So, weil Roman, also Jimmy versucht gerade die Familie zusammenzuhalten. So,
ja.
Roman sagt, geht weg. Jay sagt, scheiß auf Roman, der macht nur für sich selber. Und Jimmy ist so ein bisschen, Mann, so, was ist denn los mit euch? So, und ich meine, Roman geht, ne? So, die beiden Brüder, die beiden Zwillinge bleiben im Ring. Roman hat das Match verloren. Die beiden Zwillinge bleiben im Ring. Dann geht Jey Uso, der das Match für Roman verloren hat, indem er ihn halt einfach durch einen scheiß Spear verpasst hat durch den Tisch.
Mhm.
So, und Jimmy, der am wenigsten verkackt hat und am wenigsten für die Situation kann, der die ganze Zeit irgendwie versucht, die zusammenzuhalten, bleibt halt alleine im Ring stehen, zurückgelassen.
Mhm, stimmt.
Und ist derjenige, auf den so ein bisschen dann die Sympathien halt so zurückfallen, weil die anderen halt ihr Ego-Ding schieben. So. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht jetzt einfach der Story-Arc für Jimmy sein könnte in dieser lange, lange erzählten Familiengeschichte. So, dass der jetzt einfach gerade seinen Moment bekommt. So.
Interessant.
Weil er halt ja auch derjenige ist, der immer mit beiden versucht, irgendwie noch halbwegs Klartext zu sprechen, so.
Ja.
Und sich einfach nicht irgendwie mitziehen lassen will. Und dann ja auch gegen seinen Zwillingsbruder ja auch sein Mann stehen will, ne? Als Jay dann halt irgendwie so quasi anklingen lässt in Jimmys Ohren, er wird's nicht gegen Bronson Reed packen. Natürlich packt Jimmy Uso an diesem Punkt seiner Karriere nicht Bronson Reed im One-on-One an diesem Punkt in Bronson Reeds Karriere.
Mhm.
Aber dennoch, wie Jimmy sich dann so aufbäumt und so, weiß ich nicht. Das ist so zumindest das, was ich gerade so an Gefühlen vor mir hertrage. Aber klar, der Fixpunkt ist eigentlich Roman Reigns, ne? Und was geht denn jetzt hier eigentlich mit ihm? Was macht der gerade eigentlich durch? So, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Ja, was heißt Fixpunkt, ne? Also Fixpunkt, klar, Roman Reigns ist der Star, so. Mhm. Aber fungiert als Fixpunkt ja auch immer als Resonanzkörper für eben die Leute, die er gerade overbringt, so,
ja,
ne? Es war ja eine großen Stärken, auch auf einer Metaebene halt von Roman Reigns der letzten Jahre, dass er eben die Leute um sich herum groß gemacht hat, ne? Auch so ein Sami Zayn oder
ja,
so.
Ja.
Oder seine Gegner in den Fäden einfach und so.
Ja.
Und das kann er natürlich jetzt auch dann eben als Fixpunkt für einen Jimmy Uso machen, so. Mhm. Die jetzt oft einfach so, ich erinnere zwei Segmente, die so zurückblieben, da waren so Jimmy und Roman irgendwie noch so übrig geblieben. Jay ist irgendwie emotional weggedriftet, so aus dem Bild.
Hm.
Und dann standen die da und haben irgendwie so interagiert. Und das könnte man natürlich weiter erzählen, um dann Jimmy was mitzugeben. Ich finde es interessant, eine Idee mit diesem Dreiteiler, dass man jetzt halt Jimmy dran nimmt, weil der war natürlich unterm Radar.
So. Und es gab genau dieses Segment halt, wo Roman halt wieder zu Jay hingeht und so ist, ne, und ihm halt einredet, so, du bist doch ein großer Star jetzt mäßig, so, und nachdem die dann zu dritt im Ring waren, ja auch ihm den Handschlag gibt. Nur Roman, nur Jay. Und
ja,
nicht Jimmy, nicht zu Jimmy hingeht. Jimmy bleibt alleine stehen und ist da so im Hintergrund, während die beiden so reden und guckt dann auch sehr so, was ist hier eigentlich los?
Ja.
So. Er ist von seiner Familie, während er sie zusammenhalten will, der Ausgegrenzte. So.
True, ja. Das war sehr klar eingefangen von der Kamera, stimmt.
Ja.
Voll. Und fühlte sich damit auch nicht wohl. Also er voll verwirrt nicht. So. Ja.
Er musste diese Rolle erstens unangenehm lang spielen, weil diese Kameraeinstellung quälend lang war.
Ja.
Und zweitens ist es dadurch natürlich extra unangenehm.
Genau, wenn man das so lange bewirkt sieht. Ja dieses quälend lang.
Ja, genau. Ne? So, stimmt. Also, keine Ahnung, das könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das gerade so ein Ding ist. Gleichzeitig, ja, wenn Roman sagt, I don't want to see you until Christmas, klingt es für mich aber auch wie, Roman nimmt sich jetzt erstmal wieder eine längere Auszeit, weil die beiden sind ja irgendwie, also Jay und Jimmy sind eigentlich immer da.
Roman Reigns hatte im Jahr 2025 mehr bedeutungsschwangere Comebacks, in Anführungsstrichen, als Matches.
100%.
Der kann mal irgendwie 4-5 Mal einfach immer irgendwie krass zurück und geht ultra langsam zum Ring und macht immer das Gleiche eigentlich.
Ja.
Das ist der Wrestle, ja. Das ist ein bisschen der Job von Reigns gerade. Es funktioniert halt irgendwie noch. Hat sich halt die letzten Jahre diesen Status aufgebaut, dass man das machen kann.
Ja.
Und dass es irgendwie krass ist, vor allem für die Halle. Ja. so viel dazu.
Er ist immer noch dieser Typ, der halt, um den sich die Geschichten dann halt drehen, und das sind Geschichten, die anderen nützen, und deswegen ist es schon okay.
Ja.
Aber ja, ich bin da bei dir. Ich habe keine gute Überleitung für das, was ich jetzt noch kurz thematisieren will, aber...
Denkt dir einer aus, ich muss pissen wie ein Pferd.
Ja, so lange müssen wir da gar nicht drüber reden. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor du ausläufst. Wir haben, ich glaube, in der Smackdown vor Crown Jewel, wenn ich mich nicht völlig irre, ich glaube, den größten Magier seit Chris Jericho gesehen.
Ich glaube auch. Also magische Kräfte auch viel besser eingesetzt als Jericho damals.
Schon.
Wie ich das Feuer so erinnere.
Ja.
Ja.
Aleister Black. Jetzt Feuermagier.
Ja. Ist Feuermagier. Hat eine neue Charakterklasse erreicht.
Genau. Neben diversen anderen Kampfkünsten, die er beherrscht, jetzt also auch noch schwarze Magie.
Ja. Ist Charakterklasse, ist eine Mischung aus Mönch und Hexenmeister, würde ich sagen.
Glaube ich auch, ja.
Ja. Und er ist halt mit Selena Vega offenbar jetzt auch wirklich vor der Kamera zusammengepackt. So ist so eine Real-Life-Ehefrau.
Ja.
Und jetzt offenbar, keine Ahnung, im schlimmsten Fall Valet, im besten Fall Team, so. Hm. Jetzt, wo Scarlett und Cross irgendwie weg sind, denkt man, offenbar geht man mit denen jetzt als mystisches Paar durch. Wild auf jeden Fall.
Ja, ja,
wilde vor
allem,
Nummer.
Vor allem die Art, wie man das gemacht hat. Also, dass es dieses wilde Street Fight Match zwischen den beiden gab, zwischen Damien Priest und Aleister Black. Ja. In einer weiteren, Damien Priest hat irrationalen Hass gegen irgendjemanden, Fehde. So,
ja, mit seiner toxischen Männlichkeit.
Ohne Witz. Also Damien Priest, einfach richtig unangenehmer Zeitgenosse, ehrlich gesagt. So, überall, wo er hingeht, hat er irrationalen Stress mit irgendjemandem. Also ist wirklich echt seltsam. Egal.
Shoutout Kit Wilson.
Kit Wilson, ey.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Schiebt ihn einfach weg. Aus dem Bild. Entschuldigung. Also jedenfalls, die kloppen sich da und Priest wirft Aleister Black dann halt so die Treppe nach oben, mehr oder weniger. Und dann schiebt sich halt aus dem Publikum heraus zwischen den glücklichsten Menschen der Welt Selena Vega durch. Ja. Und wirft sich schützend vor Aleister Black. Und ich finde das wirklich bemerkenswert, weil Aleister Black der allerletzte zweitletzte, hinter Brock Lesnar, zweitletzte Wrestling-Charakter, der mir einfiele, ist, bei dem ich das Gefühl habe, jemand muss den beschützen. Hm. So, aber sie macht es halt. Und damit brechen sie diese Wand von, das ist halt ein Einzelgänger, sondern nee, der hat tatsächlich eine Ehefrau. Ja. Keiner der Kommentatoren wagt es auszusprechen. So, sie sagen erst einmal nichts dazu. Man weiß, also, und lässt einfach die Bilder für sich sprechen, was ich irgendwie auch sympathisch fand, muss ich sagen. Ja, und jetzt sind die halt irgendwie Seite an Seite. Und als wäre das nicht schon genug, wie gesagt, zündet Aleister Black noch eine Level-1-Flamme, also eindeutig Level 1.
Ja, vielleicht sogar so ein Stufe-0-Zauber, was dann als Zaubertrick durchgeht noch. Kann man unendlich lange machen am Tag.
Ja. Genau. So, ins Gesicht von Damien Priest.
Ja.
Nee, fand ich irgendwie geil. Also jetzt finde ich instant wieder spannend.
Ja, irritiert bin ich von diesem einen Punkt, so dass man halt Aleister Black jetzt ein bisschen rausnimmt. Also ich möchte Aleister Black einfach nicht als Coward-Heel sehen. Und es gab so Anzeichen für Coward-Heelness. So, das hat glaube ich zweimal gemacht, dass er sich so ein bisschen duckt. So.
Ja.
Das steht ihm nicht sonderlich gut. Gleichzeitig ist er aber auch ein smarter Motherfucker so.
Mhm.
Selena Vega kriegt dadurch eine Rolle. Die hat sonst nichts zu tun. Ich mag sie, deswegen ist es gut, wenn sie was zu tun hat.
Ja.
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 Ich wollte eigentlich nur den Jericho-Gag machen, das war's schon.
Ja. Ich muss aber sagen, das Match war der Hammer. Also ich fand das Match ziemlich geil.
Es hat gescheppert.
So, die ballern sich halt richtig rein. So. Und das ist bei all der Stumpfheit von Damien Priest und seinem Weg gerade, der macht ja schon echt einfach heftige Matches mit den Leuten.
So. Genau, der macht, also alle Storys sind Quatsch und Nerven, derbe, aber die Matches scheppern, das ist schon geil, ja, auf jeden Fall. Wrestlerisch ist das cool.
Und kann diese Evilness von Aleister Black kommt auch gerade ganz gut durch, so, ich mag das, wenn er mit seiner Brille da rumläuft und wrestlerisch sind die beiden auch einfach erste Garde, so, ist schon cool, kann man machen.
Ja.
Muss man schauen, ich find's so ein bisschen komisch. Ich habe so einen blöden Beigeschmack wegen dieser Bordeaux-Cross-Sache so irgendwie. Jetzt hat man dieses neue mystische Paar.
Ach so, weil die sich so an die beiden erinnern.
Ja, die erinnern mich ein bisschen an die jetzt so irgendwie. Die machen ähnliche Dinge so irgendwie. Und Aleister Black redet ja auch so ein bisschen wie Cross, so ein bisschen über die Dinge, wie er sie denkt. Und das hat auch so ein bisschen Hand und Fuß, ist aber auch ein bisschen weird. Und weiß ich nicht, ich mag diesen Ersatz nicht.
So. Ja, das verstehe ich. Im Ring sind beide besser.
Ja.
So.
Ja.
To be fair.
Ja.
Cross der bessere am Mike gegenüber Black.
Ja.
Black aber der mit dem krasseren Standing als Charakter.
Ja, im Ring natürlich deutlich besser.
Ja. Wir werden nicht drüber reden.
Ja.
Ja, ja, verstehe ich, habe ich gar nicht so gesehen. Ach, jetzt hat das irgendwie eine gewisse Schwere in mir, die ich eigentlich nicht ja, haben wollte.
Sorry.
Ja, okay. Das ist ja in Ordnung.
Da muss man schauen, das war jetzt der erste Tag von denen, ne? Also man muss gucken.
Das ist der erste Tag bei der Arbeit.
Genau,
erste
Tag als Ehepaar.
Ja.
Mal gucken. Wie die sich entwickeln, was die so machen, muss man mal schauen.
Ja.
Selina Vega war ja schon mal Matriarchin.
Ja.
In ihrer Karriere.
Yes.
Bei WWE. Muss man mal schauen, so wie sie jetzt quasi, also wie auch das Kräfteverhältnis bei den beiden ist, so.
Ja.
Ob die jetzt als Power Couple durchgehen. Mal schauen.
Aber, also das finde ich, ist schon eine der Paraderollen von Selina Vega gewesen. Für mich mit Abstand die mir liebste Selina Vega, die ich gesehen habe. So, bei allem Respekt dafür, was sie wrestlerisch kann, daran hatte ich am meisten Spaß seinerzeit. Ja. Let's see. Gut, so ich stelle gerade einfach fest, das letzte Match, über das wir nicht gesprochen haben bei Crown Jewel, ist Io Sky und Rhea Ripley gegen die Kabuki Warriors. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, diese Kabuki Warriors-Fehde macht mir ganz schwere Schmerzen. bei aller Sympathie, die ich für alle Beteiligten dieser Sache habe, aber der Cringe-Level ist halt einfach leider wirklich hart.
Es geht nicht.
Nee,
es geht nicht.
Ist echt schade, weil in der Idee grundsätzlich total viel Potenzial liegt, so.
Ja.
Das können wir jetzt nicht weiter ausbreiten.
Nein, ich ertrage keine von den dreien.
Ja, ja.
Und auch Rhea Ripley da drin tut mir auch weh. Also es ist,
ja,
das ist so schlimm. Und dann hast du gleichzeitig aber auch irgendwie, keine Ahnung, hast du so ein Match wie Io Sky gegen Kairi Sane, was einfach so scheppert und so geil ist, wo man auch einfach mal wieder sieht, wie gut Kairi Sane einfach ist.
Ja.
So. Das ist crazy. Insane. Dieser Alabama Slam oder was das war da gegen den Apron, wo der Nacken von Io Sky einfach da auf den Apron landet, Alter. Die sind doch irre.
Die sind tatsächlich einfach hart. Die sind einfach knallhart. Alle drei. Plus Rhea Ripley.
Und da machen sie den Mund auf und ich denke mir, scheiße, Alter.
Ja.
Lasst es sein. So, es geht nicht.
Ja.
Ja, fuck.
Naja, Mann. Dieser Tausendfüßler Gesichtsbemalung von Asuka ist auch crazy.
Ja.
Aber ja, gut. Schade. Also wirklich schade, weil das ist so eine Sache. Weniger Worten wäre da halt allen einen Gefallen getan.
Ja.
So.
Genau, zeigt mir das nur mit Gestik und Mimik und ein bisschen japanisch.
Zeig mir doch einfach nur, also jetzt nochmal auf das Match bei Crown Jewel, wie Io Sky diese ganzen Moves und Backpfeifen von Asuka frisst, da steckt mehr Emotion drin als in allem, was die mir versuchen kann, dazwischen zu erzählen. Ja, so. Auch wie dann in dem Backstage-Segment jetzt Kairi Sane die Backpfeife von Asuka genommen
die
hat.
Die sind so stiff, Alter.
Die, wirklich, ne?
Ja.
Die geben sich halt so doll, weil die sich halt, also weil kennen sich halt nur einfach.
Das machen kann sie seit machen, Jahrzehnten,
so.
Ja.
Genau. da steckt halt einfach so ein, ja komm, wenn du mir gibst, dann gib mir aber auch ordentlich. Hab mal bitte den Respekt.
Ja.
So.
Ja.
Das ist schon geil. Aber ja, schade. Schade halt, dass diese Inszenierung ist, weil da liegt so viel drin. Gut. so.
Ja.
Wunderbar.
Wundervoll.
Eine Sache ist noch bei mir ganz doll hängen geblieben, dann darfst du endlich auf Toilette gehen. Die wollte ich unbedingt noch einmal showcasen. Hast du dir das Intro von Crown Jewel in voller Länge zu Gemüte geführt oder hast du es weggeskippt? Wo es halt so diesen Querschnitt gab durch die ganzen internationalen Crowds und so?
Nee, habe ich weggeskippt.
Oh, das ist halt toll, weil da kommt so, also es ist so ein bisschen so, ey, all die internationalen Crowds mäßig und so, und ne, überall wird WWE gefeiert, wo sie auch hinkommen, und dann ist so, aus jedem Stopp, aus jedem Land ist dann halt so eine frenetische Crowd-Reaktion zu sehen.
Ja.
Und es ist bei Deutschland halt ausgerechnet ein wirklich leidenschaftlicher Auf die Fresse-Chant.
Dein Ernst?
Und dafür stehen wir einfach mit deutschen Fans. Jetzt vor der ganzen Welt nochmal ist das so ganz explizit herausgehoben worden. Und ich finde das herrlich.
Geil.
Ja. So, also falls ihr das nicht bemerkt habt, zieht euch das nur mal rein. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
Geil. Oh Mann, im Januar das nächste Mal, ey.
Ja.
Machen wir es wieder. Oh Gott. Ja, wir werden spätestens im Dezember in unserem Podcast nochmal genau über unsere Live-Appearances sprechen, wo wir sein werden dann.
Ja, gute Shows. Wir müssen uns da, glaube ich, relativ bald vielleicht festlegen. Ich weiß nicht, wie die Ticketsituation wird, aber wir sollten das vor dem 30.10. für uns entschieden haben.
Ja, das stimmt. Dann können wir im November auch schon sagen, wo wir sind.
Genau.
Und ja, und dann im Dezember also mal festzuhören, wie man uns dann vielleicht auch mal treffen kann oder so. Keine Ahnung.
Genau.
Letztes Jahr in Berlin hatten wir einfach so ein schönes Wochenende.
Und mit Januar fällt das ja auch in ziemlich genau die Zeit, wenn unsere neueste Merch-Edition herumkommt. So, also da kann man ja durchaus was machen. Wenn ihr noch Teil davon sein wollt, schnappt euch schnell noch Patreon. Wir drücken da vielleicht ein Auge zu.
Haben wir noch diese Street Fighter-Ideen?
Ja, ja, die gibt's, die gibt's, die gibt's, die gibt's. So, ja. Genau. gut. Ja. Dieser Podcast war, glaube ich, extrem kurz. Gunther, wie hat er sich für dich angefühlt?
Batschen, links, rechts, zack, vorbei.